Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Heute geht's um James Bond und keine Zeit zu sterben. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. James Bond, keine Zeit zu sterben. 18 Mal verschoben, jetzt ist er eigentlich rausgekommen. Ihr habt ihn gerade gesehen, ich gestern. Und jetzt quatschen wir erstmal ein bisschen spoilerfrei drüber und gehen dann mit Spoilern tiefer in die Materie. Wie immer mit dabei, Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Auch mit dabei, diesmal ganz andere Sitzordnung hier. Welch ein Chaos ist es, der Marcel. Hallo Marcel.
Hallo Tobi, hallo Niklas.
Und hallo Gerrit.
Hallo, danke Tobi, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei.
Du bist zum ersten Mal dabei. Es ist eine Freude, dich hier zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, gerne.
Wer hat dich reingelassen?
Ich habe auch mein eigenes Mikrofon mitgebracht.
Qualität.
Es waren schon viele das erste Mal hier, es waren aber auch viele das letzte Mal hier.
Gegebenenfalls auch du demnächst.
Gegebenenfalls auch ich demnächst.
So, James Bond, keine Zeit zu sterben. Wie ist erstmal so euer James Bond-Hintergrund? Seid ihr große Fans? Habt ihr alle Filme gesehen, gerade die alten? Niklas, schießt du mal dann direkt los.
Oh, ich hatte nie eine riesen Faszination für James Bond. Also ich war immer so, ja, das sind ganz nette Filme, die kann man sich meistens angucken. Auch nicht alle, aber meistens. Und trotzdem natürlich so, ich weiß noch, den ersten Bond, den ich gesehen habe, war hier Pierce Brosnan in Stirb an einem anderen Tag, glaube ich. Mhm. Das war so das Alter, wo ich in die Filmreichweite kam, wo man James Bond gucken konnte irgendwie. Deswegen war Pierce Brosnan auch tatsächlich, sag ich mal, für mich so Bond. Also damit habe ich Bond kennengelernt. Aber ich sag mal so, bei den Daniel Craig-Filmen habe ich mir alle angeguckt und sind auch zwei, drei ganz gute dabei. Also ja, ich war gespannt. Habe keine große emotionale Bindung zu der Reihe, aber das ist mein Stand zu James Bond.
Marcel, mach mal weiter.
So Einstieg ähnlich wie bei Niklas gewesen, so ungefähr. War wahrscheinlich so, dass wir dann einfach in das Alter kamen, wo man dann angefangen hat, das zu sehen. Ich kannte aber auch dann ein paar ältere, aber eher so durch meinen Dad dann, der die auch mal dann angeschaut hat, wenn die im Free-TV halt liefen. Aber tatsächlich ist für mich Casino Royale der beste Bond-Film, den ich gesehen habe. Und von daher kann ich schon ein bisschen mit dieser Daniel Craig-Reihe relaten, weil ich finde, dass damit was sehr Cooles Neues angefangen hat. Und ich mochte einfach von Anfang an diesen James-Bond-Charakter, wie er den dargestellt hat. Weil viele haben das ja vermisst, das war ja auch am Anfang ein großer Kritikpunkt so. Dieses, jetzt fehlt dieses glatte James-Bond-Verhalten, was es ja auch irgendwie ausgemacht hat. Hm. Aber ich fand das eine krasse Verbesserung. Also mir hat das charakterlich vom Bond-Charakter her sehr viel besser gefallen. Wobei ich dann zum Beispiel Quantum Trost und sowas echt nicht gut fand. Und Spectre fand ich auch okay. Aber ja.
Können wir ja gleich einmal ranken, wie wir die 5 ungefähr einordnen von Daniel Craig.
Ja.
Ich würde mich einfach, dann geht's schnell, euch beiden einfach anschließen. Ziemlich genau gleich. Und jetzt die Frage, Gerrit, bist du großer James-Bond-Mensch?
Nee, auch gar nicht. Ich habe die alten Teile gar nicht geguckt. Ich habe Casino Royale geguckt, erinnere mich daran noch sehr wenig. Ich glaube auch, dass ich Skyfall gesehen habe, bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht durchmixe ich die Filme auch ein bisschen. Und die, ich weiß gar nicht, wie viele gab es jetzt insgesamt? 4 mit Daniel Craig?
Das ist jetzt der 5. gewesen.
Das war jetzt der 5. und die anderen beiden habe ich gar nicht geguckt. Also ich bin da komplett Noob drin. Mhm. Ich habe natürlich, ich kenne die gängigen Rollen so aus der Popkultur her, ne? Man kennt ja Q, man kennt die anderen
M,
auch.
Penny,
genau. James Bond selbst, ja. Und daher kenne ich die so ein bisschen und dadurch kenne ich auch die Klischees. Und fände es deswegen auch ganz cool, dass Daniel Craig auch mit diesen Klischees mal wieder ein bisschen bricht. Das mochte ich ganz gern. Auch so im Casino Royale erinnert mich wenigstens daran, dass er sehr viel bricht mit diesen typischen James Bond-Klischees.
Jetzt kam diese Verletzlichkeit mal zum allerersten Mal rein, ne? Dass es nicht mehr dieses Mega-Männerbild auch war. Und nicht mehr ganz so.
Gerade das oder einfach, dass er in Casino Royale seinen Martini nicht,
ja, nicht genau. Also ist immer sehr Gentleman, geht auf Frauen ein, ist unbedingt, also ist immer sehr gestriegelt und Daniel Craig ist da halt so ein bisschen anders. Der ist auch mal dreckig, der ist auch mal tough.
Aber richtig, ich finde genau das eine spiegelt das andere wieder. Also, dass er halt seinen Martini halt jetzt nicht geschüttelt. Also, ne, das ist ja genau das, was es quasi in a nutshell so ein bisschen hat. So, was der Charakter halt jetzt neu darstellen soll. Ja. Aber ich find's cool, Gerrit, weil dann haben wir nämlich auch jemanden mit dabei, der jetzt nicht alle Filme gesehen hat und dann aus dieser Perspektive mal vielleicht etwas alleingestellter den Film bewerten kann. Weil ich glaube, wir haben zumindest alle die Filme davor gesehen, oder? Also
gesehen, aber auch mit großen Erinnerungslücken. Also ich musste mir das richtig wieder zusammenbasteln und nochmal reinlesen und hätte gerne zumindest Spectre nochmal vor dem gesehen. Hätte vielleicht ein bisschen geholfen.
Kann man auch als Tipp geben, glaube ich. Also das sollte man vielleicht machen, wenn man plant, den zu sehen.
Also man kann alle gucken, weil er greift wirklich von allen noch was auf, aber von Spectre hatte ich das Gefühl doch noch ein bisschen mehr.
Ja, zumindest eine Zusammenfassung vielleicht, ne?
Ja, oder sowas, das stimmt, ja.
Ich habe als James Bond-Neuling auch mal direkt eine Frage. Dieses James Bond hat ja mehrere Schauspieler gewechselt. Ist das so, ist das immer dieselbe Person oder wird diese Identität James Bond halt immer an den nächsten Agenten weiter vererbt? Wie ist das bei James Bond?
Nee, es ist die gleiche Person.
Es ist immer die gleiche Person. Ja. Okay.
Also jetzt bei dem ist er minimal neu jetzt. Aber kommen wir vielleicht noch später zu.
Ich habe mich gefragt, ob das jemals kommentiert wurde. Der Charakterwechsel quasi. Nee, eigentlich nicht, ne?
Nicht, dass ich
der wüsste. Charakter wechselt einfach und
ja, ist einfach.
Ja, ne? Das wird einfach so durchgezogen ohne
Sherlock Holmes.
Ja, genau. Ja.
Ja, was sollen die sagen? Der eine ist jetzt zu alt geworden.
Nee, klar. Aber ich habe mich nur gewundert, weil hätte ja sein können, dass mal irgendwie ein Kommentar oder irgendwas, aber ich kann mich auch an nichts erinnern in der Hinsicht, von daher.
Warte mal, aber es ist eine aufbauende Geschichte aufeinander, oder? Es ist jetzt nicht immer wieder ein Reboot.
Ja, es sind zum Teil halt halbe Reboots, muss man schon sagen. Also auch von der Blofeld, der kam halt auch vorher schon mal so vor. Mhm. Und es ist bei ein paar mehr. Also eigentlich ist einfach, muss man wirklich die 5 Daniel Craig-Filme so zusammenfassend als eins sehen und ein bisschen abgehoben von den anderen.
Okay.
Hätte ich jetzt so eingeschätzt. Bin mir aber auch nicht sicher, weil ich auch nicht alle alten kenne.
Nee, ich sehe es aber auch so.
Ist ein Mischmasch, ne? So, also jetzt in dieser Daniel Craig-Ära gab es halt diese Geschichten, die erzählt wurden, aber dann mit den anderen Schauspielern gab es andere Geschichten, aber teilweise auch Überschneidungen. Also es beruht ja alles auf den Büchern, zumindest. Also ob alles auf den Büchern beruht, könnte ich noch nicht mal eins zu eins sagen. Aber
das ist komisch schon,
ja.
Wollen wir einmal kurz die 5 ranken? So Pi mal Daumen nur schnell runter. Niklas.
Sollen wir die schon ranken? Sollen wir nicht erstmal.
Die vier Vorgänger. Entschuldigung. Die vier und dann ordnen wir den neuen ein.
Okay.
Geh mal von dem schlechtesten noch.
Quantum Trost ist auf Platz 4. Ich denke, Spectre ist auf Platz 3. Skyfall auf 2 und Casino Royale auf 1.
Ja.
Sehr gut, da habe ich ja die besten geguckt.
Gut, das war nicht schwierig.
Ja. Und da ist tatsächlich Quantum Trost war eine Katastrophe gefühlt, habe ich auch null Erinnerung dran. Und Casino Royale finde ich auch wo ich so dachte, richtig geil, da mit Mads Mikkelsen als Le Chiffre da. Und irgendwie hatte das, war eine richtig coole Story.
Ja, mega. Es ist auch wirklich von Casino Royale, da kann ich dir noch so viele Szenen sagen. Wirklich. Also, und zwar auch beschreiben. Also, allein diese Anfangsszene, wo die diesen ganzen Parcours-Ding auf dieser Baustelle haben, da kann ich dir auch so viele Einzelheiten nennen. Ja. Und dann frag mich Quantum Trost und ich sag dir, ich erinnere mich noch an ein Glasgebäude irgendwo in der Wüste. War es überhaupt die Wüste?
Du bist bei Spectre?
Nee, es gab da auch so ein architektonisches Megagebäude. Das ist.
Ach jo, doch.
Ja, genau.
Doch.
Aber,
und der Bösewicht war dieser Umwelttyp, aber das ist alles so.
Nee, das war Mission Impossible, glaube ich, mit dem Glasgebäude in der Wüste.
Ja, also das war es dann aber auch gefühlt schon.
Ja, okay, das ging schnell und erschreckend wieder einer Meinung. Wollen wir dann direkt sagen, also jetzt ohne Spoiler, was war cool an dem Neuen, was war nicht so cool an dem Neuen und wo würdet ihr den einordnen? Ich starte mal mit Gerrit, einordnen wird schwierig, aber was fandst du besonders cool gerade, was hat dich eher abgeschreckt?
Ich fand sehr cool so den Wechsel seiner Gefährten. Ne, er hatte so von James Bond, er hatte immer wieder andere Kumpanen so dabei, mit denen er zusammen agiert hat. Ich werde jetzt nicht auf die Charaktere eingehen, wer das so war, aber das fand ich zum Beispiel sehr cool. Und die Charaktere waren auch alle sehr individuell. Und ich fand die alle ganz cool. Das hat mir mega gefallen.
Und was war so ein bisschen negativ? Oder gibst du dem 5 von 5 Sternen?
Negativ fand ich so ein bisschen die Explosionen. Die Explosionen waren komplett genervt. Also das war ja. Okay. Aber kann ich gleich nochmal, wollte ich dann später nochmal drauf eingehen, wenn ich was.
Können wir gerne machen. Niklas, du lachst so herrlich.
Ich finde das fantastisch.
Also wenig zu meckern, muss ich sagen.
Ja, ist auch wenig zu meckern.
Ja, was mir am besten gefallen hat, war der Anfang tatsächlich. Nein, aber ich fand tatsächlich das Intro stark und die Einführung in die Geschichte. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und was ich auch super fand, ist der Soundtrack tatsächlich. Der hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich mal so als jetzt erstmal im spoilerfreien Part so als meine beiden. Und Ana de Armas. Ana de Armas als die Begleitung Aloma. Bei etwas. Wir spoilern ja noch nicht. Aber die hat mir auch sehr gut gefallen, aber das liegt auch ein bisschen an Ana de Armas. negativ, ohne jetzt was zu spoilern. Ja, also man muss halt schon sagen, meiner Meinung nach wurde ein gewisser Antagonist verschwendet und ein anderer wurde von der Motivation her, also am Anfang hat das noch funktioniert in meinem Kopf, am Ende wurde es ein bisschen diffus und ich wusste nicht mehr, warum der die Sachen macht so richtig. Deswegen, also ich würde sagen, so ein bisschen Motivationslücken oder sage ich mal so, der Plot fand ich jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht.
Da musst du den Trailer gucken, ich finde, da kam es besser rüber.
Ja, können wir gleich ein bisschen ausführlicher drüber diskutieren, aber da war schon Potenzial, das besser zu machen, habe ich das Gefühl. Ja.
Marcel. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren, weil ich jetzt Niklas so gebannt zugehört habe. Aber also ich würde auf jeden Fall zustimmen mit dem Intro, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde auch an sich den Film als letzten Daniel Craig-Film gut. Also finde ich, sie haben einiges richtig gemacht. Ich finde aber auch, dass die Story hier und da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und ich habe mich auch, gerade mal schon Explosion, ich würde mal sagen, so generell mit der einen oder anderen Action-Szene ein bisschen schwer getan. Können wir gleich gerne noch mal dann genauer drauf eingehen. Aber ja.
Aber ja.
Ja, ja. So, okay. So. Der Tobias, ich muss mich erstmal sortieren.
Es ist aber auch schwierig, weil
ihr seid gerade rausgekommen.
Das sind 20 Minuten, seitdem der Film vorbei
ist. Ja, ja. Also, und der ging halt knapp 3 Stunden, so da muss man erstmal, aber ja.
Das ist schon auch der längste Bond, ich glaube, wahrscheinlich auch ever, könnte ich mir vorstellen.
Was auch nicht unbedingt notwendig war, aber können wir auch schon darauf eingehen. Ja.
Ich fand tatsächlich die Action-Szenen jetzt gar nicht so schlecht wie ihr scheinbar. Tatsächlich fand ich eher da. Fand ich sogar eher ein Pluspunkt. Gibt ein paar, die da rausfallen, aber der grobe Teil, weil das irgendwie dann doch nochmal so ein bisschen ehrliche Action war, fand ich. Und man hat zumindest gesehen, dass nicht alles irgendwie mit Sci-Fi. Mit
CGI. CGI, danke dir. Am besten fand ich als Turm dazu.
Als Turm und mit dem Laserschwert, ne?
Ja, genau.
Ja.
So viele Sci-Fi-Elemente.
Nicht so viel CGI war. Das, finde ich, hat man schon gesehen. Aber was ich relativ schwach fand, waren eher nämlich die Charaktere ganz oft. Komplett belanglos wurden da irgendwo mal Charaktere reingeworfen, die überhaupt keine Tiefe hatten. Oder wo man, wie zum Beispiel, apropos Antagonist, nicht so wirklich wusste, was das Ganze am Ende sollte. Wo will der hin? Was ist die Motivation? Da hatte ich mich super oft an mehreren Leuten schwer getan. Und ich fand, viele Szenen wirkten dann so, als hätte man so einen groben Plot gehabt, insgesamt für die ganze Story, und hätte dann gesagt, und dann wollen wir da so eine coole Szene, wo das und das passiert und das, und dann wurde das irgendwie versucht, da reinzuquetschen. Also es waren so komische, so levelartige Szenen, die teilweise, finde ich, nicht so gestimmt haben, so im Ganzen. Ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es ganz spoilerfrei lässt.
Es war auch ein bisschen eine Pacing-Sache dann dadurch, dass der Film so lang ist und du dann doch recht viele Action-Sequenzen hast irgendwie. Und dann denkst du halt auch so, boah, ja, okay, jetzt knallst du halt nochmal 20 Typen ab, alles klar, let's go. Dauert wieder 5 Minuten, aber ja.
Die Länge fand ich tatsächlich gar nicht so ein Problem. Also ich habe mich nicht gelangweilt im Film und habe gedacht, hoffentlich ist er jetzt um oder jetzt müsste mal das Ende kommen. In dem Sinne fand ich nämlich, das ist ein Pluspunkt, fand ich mich gut unterhalten.
Tatsächlich fand ich auch, dass die Zeit schnell rumging, Muss ich also wirklich sagen.
Also für 2 Stunden 40.
Ja.
Also gelangweilt habe ich mich nicht, aber ich habe zwischendurch halt schon gedacht, wo geht's denn jetzt hin, Leute? Also es hätte ein bisschen, also so gerade in der Mitte habe ich so gedacht, so ja, sagen wir mal so, ohne was zu spoilern, aber der eigentliche Antagonist ist ja erstmal, ist ja nie oft nicht schlecht, aber den sieht man erstmal sehr lange nicht. Also wenn das erstmal, ist ja kein Spoiler, aber Rami Malek ist ja der Hauptgegner und als er das erste Mal auftaucht, ist gewiss der halbe Film vorbei. Also, ja,
er kommt also in der ersten Szene vor.
Ja, ja. Wenn du das mal rausnimmst.
Ja, ist richtig.
Ich glaube, dann ist die erste. Das wäre schon ein Spoiler. Aber.
Ja, schon
Mitte. Und ich habe irgendwann halt gedacht, so. Ja, okay, wo geht's hin? Irgendwie. Also, mag an mir liegen, weil ich gedacht habe.
Obwohl es eigentlich gut ist, immer den Antagonisten möglichst nicht zu zeigen, damit er mysteriös und spannend bleibt. Problem ist, wie das dann aufgelöst wurde.
Ja, aber ich fand hinter den Sachen, die währenddessen passiert sind, okay, er steckte irgendwie dahinter, aber irgendwie auch nicht so direkt, dass du denkst, dass okay, das ist jetzt wirklich er, der das alles so dirigiert. Aber vielleicht, also ich setze auch keinen Riesenmarker an. Wollte ich nicht so betonen.
Aber er wirkt nicht so wie der kaltblütige Gangster-Boss irgendwie, ne? Oder der Chef von allem. So finde ich, wirkt er auf mich. Er wirkte noch irgendwie recht verletzlich, finde ich.
Ich will losspoilern. Tatsächlich.
Ja, hauen wir doch kurz eine Bewertung. Ist zwar gemein, das jetzt nach einer halben Stunde von euch zu verlangen, aber Gerhard, von 5 Punkten, 5 Sternen, was würdest du geben? Oh, darfst auch halbe geben.
Das finde ich immer schwierig. Ja, ich gebe mal, also ich stehe halt auf solche Filme, ne? So ein bisschen so viel Action, nicht groß Plot-Twist oder großes Getue von Gefühlen. Deswegen ist es für mich eine 4,5 gewesen.
Marshall, machen wir weiter.
Also, wenn ich Casino Royale eher so eine 4,5 geben würde, dann müsste ich dem konsequenterweise, ich schwanke jetzt gerade zwischen 3,5 und 4, aber ich tendiere fast eher zur 3,5, glaube ich.
Dann würde ich mich anschließen. 3,5 bin ich dabei.
Ich bin sogar nur bei 3 jetzt im Endeffekt. Aber ich hatte auch einen Tag länger, um drüber nachzudenken.
Ich weiß gar nicht, was gut ist. Morgen sind es nur 2.
Morgen noch 2, ja. Nee, weil es dann doch echt so viele Sachen gab, die ich so nicht so stimmig fand. Und weil ich einfach nicht der unendliche James-Bond-Fan bin.
Ja, dann lass uns reinschauen, oder?
Ja, ich merke schon, du hast mächtig Bock.
Ja, wir waren gerade auch schon an der Schwelle so langsam. So.
Ja, ja. Es ist dann teilweise doch schwierig bei 3 Stunden und wenn du nicht spoilern willst, dann aber schon in die Sachen reingehen willst.
Aber würdet ihr denn in einem Satz nochmal, würdet ihr empfehlen, ab ins Kino oder
ja, doch.
Muss nicht?
Doch, würde ich auch sagen.
Auch gerade im Kino, finde ich, lohnt sich der.
Das ist doch schon mal was. Dann starten wir jetzt mit dem Spoiler. Und Niklas, du, der juckt so in den Fingern, auf was möchtest du?
Vielleicht fangen wir ein bisschen chronologisch an.
Sollen wir das ausnahmsweise machen?
Ja, das ist echt mal machen.
Ich habe ja, wie gesagt, wir könnten ja hier so ein bisschen Szenen durchgehen.
Ja. Also ich habe auch nur gesagt, wir fangen chronologisch an.
Touché.
Weil wahrscheinlich während ich rede, werde ich rumspringen. Aber ich fand das, wie eben schon gesagt, das Intro cool, weil es tatsächlich direkt Spannung aufgebaut hat. Dadurch, dass Rami Malek halt tatsächlich, okay, eine Maske ist immer beliebtes Mittel für sowas, aber tatsächlich war das direkt schon richtig creepy am Anfang, wie der da auf dieses Haus zugekommen ist und die da bedroht hat. Ich hätte auch nicht gedacht, dass so die Szene endet tatsächlich, dass die Tochter, die dann sich im Endeffekt als Madeleine herausstellt, aber dass sie dann ihn erschießt zunächst einmal. Mhm. Aber fand ich eine Top-Szene. Also hat direkt richtig Spaß gemacht.
Auch wie er da am Fenster stand, fand ich super in dem Moment.
Ja.
Ja, das war richtig gruselig, wirklich. Also ja, das kennt man von James Bond nicht, dass die so auf so eine Art und Weise anfangen. Das war echt schon cool gemacht.
Dann fand ich allerdings das, was direkt danach kam, nämlich dass diese Vespa-Geschichte in Italien, wo sie noch so flitterwochenmäßig da unterwegs sind und er dann zu dem Grab von Vespa geht und das dann hoch in die Luft gejagt wird. Das hat funktioniert und die Action-Szene, die danach kam, war top. Aber so storymäßig war ich so ein bisschen so, okay, schon ein bisschen gezwungen, dass du jetzt in diese Stadt musst, zu diesem Grab da. Und dann Also haben die jetzt wirklich die ganze Zeit an diesem Grab gewartet dafür? Aber ja, es war noch geschenkt.
Bei der Action-Szene möchte ich noch sagen, ich fand richtig cool, die Vespa, die hat einen Schieberegler für den Rauch, den er hinten ausstößt. Und da ist er dann direkt voll auf Maximum gegangen.
Also die Vespa,
Vespa ist die alte Frau, die im Casino Royale gestorben ist.
Was war das für ein Auto?
Das war dieser
Aston Martin.
Die Vespa. Guck, sichere Vespa.
Überlegt, ob an einem Grab irgendwas mit einem Schieberegler.
Nee, sorry.
Ja, das war wirklich cool. Das war wirklich cool.
Also das mit dem Rauch. Und dann hatte ich mich gefragt, gibt es auch eine Situation, wo er dem Mann nur so ein Stückchen hochschiebt? Wo er sagt, jetzt brauche ich nur mal ein bisschen Rauch?
Jetzt mal nur so ein bisschen Nebel.
Vielleicht, aber wenn du damit in der Disco bist.
Ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, ich fand die Action-Szene, also erstmal, ich war zumindest schon, gut, wie es im Nachhinein erklärt wurde, kann man drüber streiten. Aber es hat mich schon überrascht, dass man mal dieses Grab hochgeht. Ich habe das in dem Moment nicht kommen sehen.
Stimmt.
Ja. Also das hat mich schon aus dem Nichts erwischt. Und dann so, oh, okay, jetzt geht's los, alles klar. War auch sowieso der Startschuss quasi. Und wie du schon sagst, die Action-Szene danach hat mir sehr gut gefallen. Also gerade auch mit dem Motorrad. Wo, also ich meine, klar, komplett halsbrecherisch, was er da macht. Aber mit der Vespa.
Sorry, ich hab das Bild.
Das Bild von der Erfolg. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Also jetzt
sind wir auf jeden Fall als Experte geoutet.
Ich bin der.
Bauen und Autos?
Ja. Ach, schön. Nee, aber die Szenen mit dem Motorrad, die fand ich schon ziemlich nice. Also, das sah richtig nach krass Tempo aus. Und was er da teilweise für Sachen hochfährt und für Sprünge macht, das war schon sehr cool inszeniert. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Haben sie auch eine coole Location dafür gewählt.
Ja.
Und einen coolen Sound drunter gelegt.
Das stimmt, ja.
Ich finde insgesamt bei den ganzen Szenen, die, sag ich mal, so verfolgungsmäßig waren, war ich gespannt auf jeden Fall.
Aber da schon mal so.
Oh Gott.
So. Jetzt Butter bei den
Fischen.
Jetzt nicht hier gut Kirschen essen die ganze Zeit. Weil, was mich teilweise gestört hat, James Bond geht da manchmal lang, als hätte er ein unsichtbares Schutzschild.
Ja, stimmt.
Ja, also der spaziert über diese Brücke, während mit einem Maschinenpistolending auf ihn geballert wird, als wäre nichts los.
Aber er hat einen Anzug an und sieht cool aus
dabei. Ja, das
ist richtig. Das ist noch einmal ganz extrem.
Das ist später noch mal ganz extrem,
ja. Als er aus diesem Laden rausgeht und einfach nur so nach oben schießt.
Ja, und der so auf nur offener so, Straße.
Wie dumm kann man sein?
Aber im fünften Film weiß man halt mittlerweile, man hat Plot-Armor. Da ist man dann schon gefeit, dass die Gegner keinen Aim haben.
Auf jeden Fall bei Minute 45. Da hat man noch Plot-Armor, ja.
Aber wirklich, also da dachte ich mir kurz, okay, die Gegner waren so ein bisschen die Star-Trooper. Stormtrooper.
Aber ich war auch auf irgendwas war falsch.
Stormtrooper, warte mal, das stimmt nicht ganz.
Ja.
So ein bisschen die Stormtrooper, die einfach nichts getroffen haben, wie immer.
Mhm.
Deswegen, das war das, was ich eben meinte, so ein bisschen. Und manchmal haben die sich auch so ein bisschen clever verhalten, aber da kommen wir später in der Chronologie noch zu. Aber ja, das war mein einziger Kritikpunkt an dieser Action-Szene. Am Anfang und auch später halt noch.
Ich muss sagen, zu der Zeit war ich noch relativ begeistert vom Film.
Ja,
also
ja,
also auch wie die das mit den Autos da lang gebrettert sind und so, das war schon. Und auch nicht so heftig schnell geschnitten, wie das teilweise bei so Actionfilmen ist, dass du da, weiß ich nicht, Augenkrebs von bekommst beim Zugucken.
Stimmt.
Das anstrengend wird. Es war angenehm zu gucken für eine schnelle, rasante Actionszene.
Richtig geil, fand ich. Wie der in dem Auto einfach saß, während die versucht haben, das Auto zu knacken.
Ja.
Aus irgendeinem Grund fand ich das mega. Ich dachte, boah, hat ja Eier, ey.
Um sie so unter Druck zu setzen, ne?
Ja.
Und da habe ich noch gedacht, okay, wollen sie vielleicht gar nicht ihn, sondern wollen sie sie vielleicht haben? Weil der ist ja schon so gezielt immer auf ihre Seite gegangen und hat da geschossen.
Die schießen auch mehrmals auf sie, tatsächlich.
Ja. Die schießen eher auf sie als auf ihn.
Aber das fand ich auch sehr geil gemacht. Also, weil die Szene, das dauert ja auch recht lange.
Ja.
Und ich find's richtig geil, immer diese Innenperspektive und du hörst überall diese Einschläge und Schüsse und das war schon richtig nice gemacht.
Man sieht auch, wie sich das Glas ein bisschen weiter verbiegt.
Das war richtig gut. Das war richtig gut. Und dann die Miniguns. Das war auch so, dann so, obwohl das ja kompletter James Bond Quatsch ist, ne? An der Stelle war es dann einfach perfekt, weil du denkst,
ja.
Das genau will ich haben, so ein eiskalter Dude, der Miniguns in seinem Auto
hat. Ja.
Da war mein erster Instinkt noch, warum haut er denn jetzt ab? Die Miniguns sind ja nach vorne ausgerichtet und er steht neben dem Auto. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass er ja fahren kann.
Ja. Ja, und dann ist er entkommen und hat die gute Dame am Bahnhof abgesetzt. Da fand ich auch ein bisschen krass den Cut. Er ist wirklich gerade so entkommen und dann sind sie ganz entspannt am Bahnhof.
Ja, wie sie in den Bahnhof reingehen, ist schon ein bisschen...
Ja, es war dann so, ich weiß nicht, normalerweise ist es so bei Action-Szenen, dass es hört auf, gefährlich zu werden, wenn man weg ist oder sowas. Aber nicht, wenn man kurz
in den Bahnhof... Ich liebe auch, dass er sie einfach in einen random Zug gesetzt hat. Ja, so ein Zuckerzug, der einfach nur eine Station hat. Oh, da bist du ja.
Sie hat ja auch keine Sachen, ne? Sie hat ihr weißes Kleid an, hat kein Portemonnaie dabei, keine Ausweise, nichts.
Ja.
Ja.
Ja, gut. Ja.
Und dann kommen wir
schon. Aber fand ich auch immer noch alles okay.
Ja. Ja.
Also, definitiv. War ja auch nachvollziehbar, ich konnte die Handlungen verstehen. Alles gut.
So gesehen, ja.
Ja.
Man muss auch insgesamt nochmal dem Film zugute lassen. Er hat es schwierig, 4 alte Filme, sag ich mal, zu Ende zu bringen. Das ist ähnlich wie bei diesen Star Wars-Reihen, wo dann die Regisseure wechseln und sowas. Das ist natürlich auch nicht so easy, da jetzt von allem was reinzubringen, dann so ein bisschen Fanservice zu bedienen. Ist eine knifflige Sache. War, glaube ich, eh ein schwieriges Standbein.
Aber hat man das denn wirklich erwartet? Also ich hätte jetzt nicht die Anforderungen an den Film gestellt, dass der alle aufgreifen muss. Spectre vielleicht ja, weil der noch so tatsächlich auch ein bisschen unaufgelöst ist am Ende so. Aber ich hätte, also ich kann, konnte gut damit leben, weil zum Beispiel die, also von Vespa mal abgesehen, sind ja die Sachen von Casino Royale und Quantum Trost jetzt nicht so präsent. Also.
Ja, es sind schon relativ viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel der Vater von Madeleine, dieser Mr. White, der wird, glaube ich, nämlich in Spectre getötet oder erschießt sich da. Und der ist bei Casino Royale und Quantum Trost schon dabei und sowas. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten. Oder auch Felix, ja. Felix und sowas. Das weiß man, wenn man, glaube ich, jetzt
stimmt, wie der aktiv Phoenix, geguckt hat.
Stimmt, der hat auch mitgepokert. Ja, ne? Genau, ja.
Stimmt.
Ah ja, der ist auch ein älterer richtig, Freund, ja. Könnte man schon sagen. Also es sind, glaube ich, relativ, wenn man möchte, findet man sehr viele Zusammenhänge. Aber ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn es ein eigenständiger Bond wäre.
Ja.
Aber das hat ja die Craig-Reihe an sich gemacht, dass die so ein bisschen mehr aufeinander aufbaut als sonst die Filme.
Das stimmt, ja. Aber ansonsten hätte ich tatsächlich die Erwartungshaltung auch nicht unbedingt gehabt. Also es wäre auch okay gewesen, wenn es eigenständig gewesen oder halt so ein, zwei Aspekte aufgreift, aber ansonsten eine eigene Geschichte erzählt, hätte ich auch nichts gegen gehabt.
Welche Szene kam denn jetzt danach? In welchem Land war er da?
Kuba, oder?
Genau, dann ist 5 Jahre später.
Kuba, weil er wurde dann nach Kuba geschickt, aber er war irgendwie auf jeden Fall in dem Einzugsgebiet von Kuba.
War der auf Jamaika? Irgendwann fährt er so vorbei und da sind so ein paar, die haben so einen leichten Rastafari-Stil.
Stimmt, so eine Mucke. Die singen auch, Bob Marley war da, lief da, glaube ich, an Musik oder
ja,
sowas.
Genau.
Reggae lief da auf jeden Fall.
Muss auf jeden Fall ist es 5 Jahre Cut. Dann muss es das sein, ja. Ja. Das hört man nur da.
Ja. Bob Marley, ein sehr lokaler Künstler.
Kennt man nur da. Ja, und dann lebt er ja so seinen Ruhestand, ist ja das eigentlich. Mehr oder weniger, ne? Den er entspannt angeht.
Als ich das gesehen habe, musste ich sofort an einen älteren James Bond denken, wo der auch so anfängt, wo der da in einer karibischen Insel ist. Welcher war denn das nochmal?
Ganz alter oder?
Nee, das Daniel war auch Craig.
Nee, das war auch Daniel Craig. War
es Quantum Trost sogar vielleicht oder sowas?
Nee, bei Skyfall ist der, wo der so abgeschossen wird und dann baut er sich ja so alkoholmäßig von null nochmal auf. Ist das vielleicht? Da macht er so Skorpionkämpfe und all so ein Stuff.
Genau.
Das ist Skyfall.
Da musste ich direkt dran denken, weil das mich unglaublich daran erinnert hat. Aber ich meine, es passt ja, dass er tatsächlich, wenn er sich dann wieder zurückzieht, dann wieder in so einer Ecke ihn verschlägt.
Oh, sein Haus sah nett aus.
Ja.
Fand ich gut.
Hat man direkt Bock drauf, ne? Aber ich fand tatsächlich, da wurde es sehr schnell dann doch ein bisschen, also zunächst kam ja die Laborsache, ne? Das in London war das, glaube ich, dieses geheime Labor, was hops genommen wurde von Spectre, wo das Ultravirus Herakles, hieß es, glaube ich, da geklaut wurde. Und was gut fand, da an der Stelle fand ich noch, dass man nicht wusste, was jetzt abgeht, genau, weil er vorher diesen komischen Anruf bekommen hat. Also Spectre macht diesen, also greift dieses Labor an und versucht es so unter die Kontrolle zu bringen, aber du weißt nicht, wer da vorher angerufen hat. Also, und das musste ich auch länger drüber nachdenken. Ich so, okay, wer war denn das jetzt? Also das fand ich noch cool. Und danach die Kuba-Geschichte fand ich dann schon ein bisschen, was ich ein bisschen strange fand, war schon dieser Typ, wie hieß er, Jason Ash, der direkt dazu kam.
Gerrit. Logan Ash hieß der übrigens.
Logan Ash, danke. Weil den fand ich schon, das war der erste Charakter, der dazu kam, den ich nicht besonders tief fand im Sinne von, das war so einfach so Futter.
Auch also, wenn man den ganzen Film betrachtet, brauchte man den wirklich? Ich fand nicht
unbedingt. Nee, ich fand aber in der Szene, der hat das Ganze so nochmal ein bisschen, also der hat es wieder aufgelockert, finde ich, so ein bisschen, ne? Diese Grinsebacke, die da mit am Tisch da ist.
Ja, das fand ich ein bisschen unpassend. Also ich fand das,
okay.
Ich finde nicht, dass das gepasst hat. Also, weil der so auf einmal fast schon Comic-Relief-mäßig rumgegrinst hat da. Also, klar, also er hat es ein bisschen aufgehellt, aber für mich war das dann so dieser Strahlemann, der so, ich sitze mit James Bond an einem Tisch so, und das war mir zu viel an der Stelle. Also da hätte ich besser gefunden, wenn da einfach Phoenix und James Bond da irgendwie ihre komischen Münztricks gemacht haben. Was auch immer, lass mal.
Genau. Ja, vor allen Dingen hatten sie ja im Prinzip schon diesen klassischen russischen Chemie-Typen, der so ein bisschen schon Sidekick war. Also da war es mir auch schon fast manchmal too much, wie er sich noch lustig macht über die Situation quasi.
Ja.
Oder so ein bisschen, ja, halt diesen Comedy-Aspekt noch ausfüllt. Und dann braucht es aber nicht auch noch ihn on top, so. Also den Strahlemann.
Ja, vor allem, wird ja auch später weggeworfen quasi. Also,
ja.
Der ist ja kein Payoff, der Tod von dem.
Nee, wirklich nicht.
Das, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ist, finde ich, der, den man auch am meisten hätte weglassen müssen. Oder können.
Ja.
Allerdings finde ich, da kommt nämlich ungefähr in dieser Szene auch eine andere Person. Und das ist die gute Nomi. Muss ich sagen, dass sie an sich da war, die hatte null Tiefe, null Charakter. Und
du meinst die neue 007?
Die neue 007, die war irgendwie nur da, um die neue 007 zu sein, aber jetzt nicht um wirklich, weiß ich nicht, irgendwelche Arten von Emotionen oder Hintergründe zu haben, zumindest vergleichsweise. Also ich fand die relativ oberflächlich und trocken. Tut mir auch leid für die Schauspielerin, aber drehbuchmäßig haben die da ja gar nichts abverlangt, habe ich das Gefühl.
Was ich nicht verstanden habe, ich habe fest damit gerechnet in meinem Filmdenken, was jetzt passieren wird, dass wenn die später den Fight im Wald haben und sie auf dem Weg dahin ist, dass sie Save the Day-mäßig da einsteigen wird in den Fight zumindest. Aber sie kommt einfach mit dem Auto an, als der Fight vorbei ist. Und du denkst dir so, Leute, das war eine gute Gelegenheit, dass sie da irgendwie dem wirklich helfen kann und nicht nur James Bond hinterherfährt oder seinem Tipp folgt oder das Flugzeug sich von ihm klauen lässt oder keine Ahnung was.
Von was ihre Aufgabe ja, den zu verfolgen.
Vor allem, man hat am Anfang schon das Gefühl, dass sie badass ist, also dass sie schon was drauf hat. So.
Ja, das stimmt. Das haben sie dann nicht weiter so richtig verfolgt. Fällt mir aber auch erst jetzt auf, wo du es sagst, tatsächlich. So direkt im Film, ich habe nicht so auf sie geachtet, aber jetzt, wo du sagst und ich drüber nachdenke, stimmt es schon. Also hat keine Tiefe, hat nicht wirklich Einfluss auf die Geschichte gefühlt. Sie ist zwar oft mit dabei, aber dann sieht man sie immer nur kurz, dann ist sie auch wieder weg. Also
ich muss sagen, ist ja jetzt ungefähr die nächste Szene, wo dann Ana de Armas dazukommt. Sie ist ja nur 10 Minuten da und sie ist ja fast nur diese Szene und dann ist sie ja restlich raus. Aber die hatte irgendwie Charakter. Also die hatte zumindest dieses, die ist nervös, die ist so ein bisschen durchgeknallt, hat es aber mega drauf. Und damit hatte die schon viel mehr als die andere im ganzen Film.
Ja.
Aber auch fraglich, also die fand ich zum Beispiel sehr viel passender oder sehr viel cooler reingebracht. Auch wenn man da fragen kann, hätte es die gebraucht? Aber ich fand es in Ordnung.
Mal ganz zynisch gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass dieser Charakter der zweiten 007 halt reingeschrieben wurde, um diese Diskussion, dass ein 007 auch weiblich sein kann, irgendwie zu besänftigen oder sowas?
Nee, weil dafür haben sie dann zu wenig reingebracht, denn sie war ja dann quasi abgeschrieben, sobald James Bond wieder zurückgekommen ist, dann war sie ja wirklich, sie stand nur noch vor der Tür, hat nicht mitgesprochen, hat die Kämpfe nicht mitgemacht, also ich fand nicht, ja, also hätten sie gesagt, sie bringen sie ein, damit sie die Weiblichkeit zu James Bond bringen kann, zu 007 bringen kann, dann hat sie dafür zu wenig gemacht, finde ich.
Ja, das heißt ja nicht,
dann also sie zu wenig reingebracht.
Das meines Erachtens kann beides der Fall sein. Also, dass sie gedacht haben, ja, okay, wir bringen diesen Charakter jetzt rein, damit wir diese Diskussion quasi totschlagen und da so ein bisschen uns diverser aufstellen. Was mir nicht negativ aufgefallen ist in dem Film, als ich den geguckt habe jetzt so, als ich nur gerade so anfange, die Zahnräder zu drehen. Und sie es dann nicht geschafft haben, diesen Charakter halt wirklich einzubinden in die Story. Also, dass sie halt irgendwann gedacht haben, ja, wir brauchen da noch irgendwie was, einen Kontrapunkt zum James Bond, aber dann haben sie es nicht geschafft, das wirklich in die Story einzubinden.
Auf mich wirkte sie eher wie ein Charakter, um zu unterstreichen, wie wichtig James Bond für die MI6 ist das, glaube ich, ne? Die Organisation, ja. Wie wichtig James Bond für das MI6 ist, weil er kommt jetzt wieder und hat direkt quasi wieder das Sagen, er ist direkt wieder dabei, mittendrin.
Wird angehimmelt von seinen alten Kollegen und Kolleginnen. Wird
so ein bisschen vergöttert schon fast.
Ja, am Anfang jetzt von M nicht direkt, aber insgesamt, ja. Aber dafür hätte man jetzt nicht, finde ich, ein Negativ-Beispiel-Charakter einführen müssen.
Ja.
Das hätte man, finde ich, sehr viel besser lösen können. Aber das fand ich eine große Schwachstelle. Charaktertiefe wieder.
Aber wie du schon sagst, Paloma, die Agentin, die ja James Bond danach kennengelernt hat, die fand ich auch richtig lustig. Die hat mich kurz erinnert an, die hat ja Martini gekifft wie sonst was. Hat mich ein bisschen erinnert an Marcel mit seinen besten Jahren.
Ja, Moment, da bin ich aber nicht alleine.
Da kannst du ja den Tisch in alle Richtung
ziehen. Ich wollte gerade sagen, also den Finger, den möchte ich aber gerne weitergeben.
Den geben wir rund für die Flaschen damals.
Also als sie da gesagt hat, ja, sie hat einen 3-Wochen-Workshop gemacht und ich fand die super.
Ja, die hat so ein bisschen Witz auch reingebracht.
Die Frage ist tatsächlich, ob sie länger funktioniert hätte überhaupt oder ob sie.
Ja, das ist eine gute Frage.
Weil vielleicht war sie dafür gut, was sie da gemacht hat.
Ja. Aber das hat super funktioniert.
Kleid stand ja auch ganz gut. So.
Ja, aber gehen wir mal zu der Szene. Denn die sind ja dann. Ja, sind wir jetzt so ein bisschen vorgeprescht. Auf der geheimen Spectre-Party.
Bunga-Bunga-Party von Spectre, das glaube ich genannt irgendwie.
Ja, kann sein, ja. Wo, im Nachhinein, das war ein bisschen verwirrend am Anfang. Das war mehr oder weniger eine Falle, sollte es für Bond werden.
Ja, das war nicht
komplett. Aber der russische Typ arbeitet insgeheim für Rami Malek und hat das komplett umgedreht und dass nicht Bond und Co. sterben, sondern alle Spectre. Spectre oder Spectre, Leute? Ich weiß es jetzt nicht.
Ich sage immer Spectre.
Was leichter zu sagen
ist.
Das war's leichter. Ja, ich werde auch versuchen, möglichst keine Schauspielernamen und Schauspielernamen heute durchzuhören.
Meinst du Lea?
Das ist einfach nur Lea?
Ja, da sind so viele Konsonanten drin.
Ja, da gibt's so ein paar, wo ich meine Probleme mit hätte. Deshalb einfach nur den Vornamen. Aber diese Party-Szene, Wie fandet ihr die?
Was ich da nicht von Anfang an mich gestört hat, ist, für mich war Spectre diese Organisation im Hintergrund, die die Fäden zieht, die unglaublich im Geheimen ist, wo Bond erstmal 3 Filme gebraucht hat, um der überhaupt nahe zu kommen, dieser Organisation. Und dann gehst du da auf diese Party, wo alle sind von Spectre und zusammen feiern, komplett kaum gesichert, dass, also klar, da waren viele Wachleute und so weiter, die später abgeschossen werden mussten, aber gefühlt sind die einfach da reingelaufen in diese Party. Und
weil es aber eine Falle sein sollte und deshalb konnte ich es nachvollziehen, aber ich verstehe den Gedanken.
Ja, aber was war das für eine Falle? Also, weiß nicht, also das war schon eine sehr komplizierte Falle, um eine Person umzubringen. Aber
ja, es geht um Bond.
Ja, stimmt schon. Und Blofeld hat da ja so eine eigene Beziehung zu ihm. Das würde ich gelten lassen, das ist richtig. Aber was mich einfach gestört hat, ist, dass diese Geheimorganisation da eine rauschende Party feiert, wo anscheinend alle da sind von Spectre.
Ja, aber gut, du willst ja wahrscheinlich auch dabei sein, ne? Wenn es dann rumspricht, okay, das ist halt der Abend, an dem wir quasi Bond umbringen. Und das hätte ja auch funktioniert. Weil eigentlich war es ja genau dieses Rampenlicht, was sie ja wollten. Also die wussten ja auch scheinbar alle Bescheid, weil es gab ja diesen einen Augenblick, wo dann dieser Spot angeht.
Ja,
und die gehen alle zur Seite und allen ist klar, jetzt ist der Augenblick so.
Ja.
Und dann geht's halt nur schief, aber per se, ja, aber klar kann man drüber reden, aber das hat mich jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr gestört, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Du hast oft bei Bond-Filmen irgendwelche Veranstaltungen von den Bösewichten, wo die einfach reinmarschieren.
Aber erinnert, ja, das stimmt.
Also das passiert am laufenden Band irgendwie.
Das ist richtig, aber erinnert ihr euch an die, war es Spectre oder, ich glaube es war Spectre, die, wo man tatsächlich Blofeld das erste Mal sieht, an diesem langen Tisch,
wo der dann oben steht.
Und das war ein anderes Feeling, fand ich, als er da reinkam. Das fühlte sich an wie so eine richtige Geheimorganisation.
Aber die Organisation ist ja auch krass geschwächt.
Also es ist ja nicht mehr diese Macht, die sie halt mal war. Also darauf könnte ich mich zumindest noch einigen, dass das so funktioniert mit dem Reinkommen und so auch. Eben unter der Voraussetzung, dass es ja als Falle gedacht war von Anfang an.
Danach hat die Szene auch Spaß gemacht einfach. Also dass wir die da relativ leichtfüßig da die Horden an Gegnern weggeballert haben. Wir haben sie selber keinen Kratzer nehmen und dann springt er doch einmal so locker hoch hinter der Bar und macht sich doch kurz
einen Aber Drink das sah sehr so. Smooth aus, muss man sagen.
Ja, so super smooth. Und deswegen hat die Szene auch Spaß gemacht. Also war in Ordnung.
Ich fand es auch schön, wie man gesehen hat, wie sie sich freut, als sie ins Auto gestiegen ist und dann oben den Wissenschaftler sieht. Da hat sie sich richtig gefreut und hat sich, ja, jetzt.
Denkst du dir so, diese Holzkonstruktion.
Das nutzt sie. Ist mir auch egal, wenn der sich dabei zwei Arme bricht.
Ja. Also, don't drink and drive.
Ja. Ach, stimmt, hätte ich gerne machen dürfen.
Ja.
Ja, ich meine, vielleicht wollte sie auch gar nicht den Stapel umfahren.
Ich wollte rückwärts fahren. Ja. Genau, und dann, ich versuche ein bisschen die Story voranzutreiben.
Ja, finde ich gut.
Weil ich weiß, dass wir uns lange bei sowas aufhalten könnten. Den, er heißt.
Sorry.
Obro-Chef, ja?
Kurz. Ganz kurz nur zu dieser Action-Szene. Fand ich auch alles richtig cool. Was ich ein bisschen tricky fand, war, dass James Bond einfach dieses Ding abschießt, wo die dranhängen. Och. Ich denke, ja gut, du könntest die jetzt gerade einfach beide umbringen, so. Aus Versehen, so. Piu, die fallen einfach irgendwo unten dumm hin, brechen sich das Genick und sind einfach beide tot.
Ich weiß gerade gar nicht, welches Ding du meinst.
Ja, die andere 007.
Ja.
Die seilt sich ja mit dem Professor da so rüber.
Ach stimmt, ja.
Und er schießt dann das Ende einfach ab.
Ah.
Und dann landen die zum Glück halt auf dieser Terrasse oder auf dieser Veranda, was das war. Ja, keine Terrasse, aber so ein Balkon-Ding. Mhm. Und ich dachte mir so, ja gut, das war jetzt aber auch mehr Glück als alles andere, dass das so funktioniert hat. Also.
Ja.
Aber Kleinigkeiten. Es fiel mir gerade noch so ein, dass ich in dem Moment kurz so dachte, so, ein bisschen risikobehaftet, wenn ich den Professor mitnehmen will, da so das Sicherungsseil kurz abzuschießen. Aber naja.
Ja, Vorsicht wurde generell nicht
großgeschrieben.
Nee, das stimmt wohl. Aber der hat Batman geguckt, der weiß, dass man aus der Höhe nicht stirbt.
Das kann sein.
Fand ich übrigens eine der lustigsten Szenen im ganzen Film, als der in das Flugzeug eingestiegen ist. Und so, what do we have here?
Okay, let's go.
Das fand ich so lustig. Okay, wie funktioniert das hier? Ja.
Und dann wurde aber, fand ich, da super schnell gecuttet.
Dass er einfach wegfliegt.
Also die steigen ein, dann sind die in der Luft und dann sind die im Wasser gelandet. Also ohne irgendwas. Ja. Irgendwie da Kleinigkeiten, aber da hätte ich irgendwie gern den Start oder die Landung gesehen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht Szenen hatten, denn der Wissenschaftler sagte noch, dass er Angst hat vom Fliegen, dass sie da noch lustige Szenen irgendwie hatten mit, wie, du weißt nicht, wie das geht und was machst du denn
vielleicht.
Da? Und da haben sie gesagt, okay, das ist jetzt einfach zu krass Klischee, das können wir jetzt nicht
mehr reinnehmen. Das ist zu lang einfach.
Das ist zu lang. Wir haben schon 2:40, Leute.
Das stimmt, ja.
Das muss raus, ja. Ja, und dann kommt diese Bootszene, nämlich mit dem, also was ich da noch cool fand, dieses, ich nenne es mal dieses Verhör, weil du im Hintergrund schon die ganze Zeit merkst, okay, der eine, erst dachte ich, der will das nicht, weil das nicht seine, also weil das nicht Bonds Zuständigkeit ist, dass er es nicht hören darf, aber dann hat man irgendwie gecheckt, okay, der ist nicht ganz auf der guten Seite.
Aber es ist ja auch direkt gekippt, das hat mich da halt so ein bisschen, ich dachte, das wird jetzt ein bisschen so, das ist jetzt so die Andeutung, das wäre schon der... Dahinter steckt irgendwie, und dann später wird das immer noch aufgelöst, aber nein, direkt in der Situation wird es direkt gekippt. Aber.
Ich fand, wie es gekippt ist, okay, aber wie dann die ganze Szene sich entwickelt hat, fand ich so. Ja.
Aber ich fand, ich kannte Phoenix, kannte ich halt gar nicht vorher. Ich weiß nicht, ob der vorher schon mal im Film auftauchte, aber ich habe direkt trotzdem diese Bindung schon, also als dann die da unten im Keller waren von dem Schiff. Ich weiß nicht, wie das fachmännisch heißt, ein Keller vom Schiff. Aber ich fand, dass da schon hat auch. Trotzdem mitgenommen, Maschinenraum. Also man, so diese Freundschaft, da hat man schon das Gefühl, okay, das ist jetzt eine längere Freundschaft, der stirbt in seinen Arm, muss ihn da jetzt zurücklassen. Das fand ich dann wieder ganz gut.
Ich dachte auch kurz so, wie lösen die das denn jetzt? Weil es ist halt dieser Kahn mitten im Meer. Ja. Und ich denke so, und der geht safe, also man sah auch eindeutig, dass der untergeht.
Ja.
Und dann dachte ich so, wie kommt James Bond denn da jetzt raus? Aber so ein Glück, 2 Meter neben ihm schwimmt das Rettungsboot quasi.
Und wie gut gekleidet er auch immer noch in diesem Ding drin sitzt, ne?
Selbstverständlich. Und was für ein Glück auch, dass dann direkt der Frachter vorbeikommt und ihn einsammelt. Aber gut.
Und an dieser Stelle hat James Bond dann schon die 2. große Explosion überlebt.
Das stimmt. Das ist richtig, ja.
Granaten können ihm gar nichts.
Nee, das merkt man auch später nochmal.
Genau, da wollte ich dann halt, das ist ja dann mein Punkt, den ich meinte. Der hat Explosionen überlebt ohne Ende. Der hat quasi, wäre ein Pen-and-Paper-Charakter, würde man sagen, okay, der hat den Vorteil, einmal die Woche darfst du eine Explosion überleben.
Aber dem klingeln die Ohren.
Ja, das muss man sagen. Das
stimmt.
Aber regelmäßig. Das fand ich am Anfang geil, wo der direkt versucht zu telefonieren. Die Explosion passiert ist, alles taub.
Ja. Versucht den zu telefonieren.
Er versucht, ja. Aber ich glaube deswegen, genau, da war er dann ja noch so länger auf der Brücke, weil er die Schüsse gar nicht erst gehört hat.
Ja, das stimmt,
genau. Sind.
Ach, sieh an.
Die haben ja auf ihn geschossen und die kamen ja von hinten und er hat das ja gar nicht gecheckt, weil er das nicht gehört hat.
Nicht so,
ich glaube, daran lag das, dass er dann...
Doch, das sah man auch in der einen Szene dann. Da hat er dann auch so überrascht sich umgedreht. Das fand ich auch cool.
Ja.
Da kam übrigens eine, fand ich, eine typische Daniel Craig-James-Bond-Szene, als er mit diesem komischen, ich glaube, es sollte ein Stromkabel sein oder sonst
was,
da von der runtergeschwungen ist und dann gegen die Wand geklatscht ist und dann so runtergefallen ist. Das war so wuchtig und so, da dachte ich so, ja! Ich dachte so, ja, das ist das, was ich sehen will. Das ist so Impact.
Also, ja, ja, genau. Ja, ja.
So ein bisschen ehrlicher einfach.
Ja, Wucht, nicht einfach das so, hatte einfach Wucht und es fühlte sich echt an.
Ja. Ja. Dazu kommen wir gleich nochmal.
Okay, alles klar.
Ja. Man muss sagen, es ist späte Stunde. Sehr späte Stunde. Genau, er wird aufgegabelt und dann geht's ins MI6-Revier, ne? Das ist so ungefähr die nächste Szene, das war das, was ich im Kopf hatte.
Ich glaube auch.
Ja, kann sein, ja.
Ja, aber dann wollen sie ja wissen, wer steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Und wissen dann, okay, wir müssen das holen bei diesem, wie heißt das nochmal?
Blofeld.
Blofeld, genau. Und wissen dann, okay, das ist wahrscheinlich der Einzige, der uns irgendwie sagen kann, wer dahinter steckt, weil er ja offensichtlich diese Feier organisiert hat als Falle, bla bla.
Mit diesem Auge und Pipapo.
Genau. Und dann, ja, kommt
kurze Frage. Der Primo oder auch Zyklop genannt, der dieses künstliche Auge hat, ist das Auge durch, also lebt der sozusagen die ganze Zeit die Befehle von Blofeld? Das hatte ich mich kurz gefragt. Und weiß ich bis jetzt nicht genau.
Hab ich auch drüber nachgedacht.
Weil nachher tragen die auch dieses Auge rum. Ist das gleiche, was der eigentlich drin hat? Und
also ich habe mir das so erklärt, dass die quasi beide so ein Auge haben und darüber kommunizieren können. Weil der Dingens hat ja dann am Ende auch das Auge nicht mehr.
Ja.
Das sieht man ja. Und dass die ja, das, aber die sagen ja auch, also M sagt ja auch, hier, wir haben ihm das Auge entfernt und bla, dass die beide so ein Auge haben und darüber, dass die quasi miteinander verbunden sind und die darüber kommunizieren können.
Aber dass denen das vorher nicht aufgefallen
das ist schon,
dass die ironisches Auge hat, das ist schon ein fast stretch. Also.
Dafür, dass nur eine Person da zu dem kann und wie der
reingedingst
genau,
ist.
Genau.
Ja.
Also. Aber so ein
klassischer Schnickschnack in meinem Auge. Das ist bestimmt nicht so
richtig. Ja, dass da offensichtlich auch die Signale ohne Probleme rein und rausgehen.
Ja, also ja, ja.
Aus diesen 27 Meter Beton.
Ja, ja.
Kein Problem.
Fraglich.
Alles WLAN.
Ja, aber dann gibt's ja das Wiedersehen zwischen Bond und Madeleine auf jeden Fall.
Dass also kurz vorher ist er ja erstmal noch, fand ich nämlich eigentlich ganz cool, diese ganze Szenerie, wie er beim MI6 ist, wie er dann auch auf M wieder trifft, wie er Moneypenny und so trifft.
Ralph Fiennes finde ich übrigens fantastisch.
Finde ich auch. Ich finde aber auch Q eigentlich ganz cool. Also eigentlich finde ich den ganz so liebe besetzt. Mhm. Und ja. Da bekommt er da schon seine Gadgets. Kleiner Hintergrund, mit diesen Gadgets gab es ja unfassbar viele Probleme. Da der Film ja immer wieder verschoben wurde, war das auch mit Aston Martin, haben die irgendwelche Verträge, dass die da den neuesten Wagen zeigen und dann zeigen die neueste Uhr, die neuesten Telefone und pipapo. Und das gab richtig Probleme, da hatten die fast überlegt, nochmal ganz viele Sachen neu zu drehen und dann hätte es sich noch weiter verschoben, weil
die
Werbeverträge ja so waren. Ja, ja.
Also ich meine,
aber ja, krass. Ich will gar nicht wissen, was da für Millionen einfach fließen, nur dass da kurz diese Uhr gezeigt wird.
Aber beste Werbung war für Toyota Jeep. Also ich weiß nicht, ob
für Land. Achso, da kommen wir ja gleich noch
zu. Ja, ja, ja. Da wollte ich nämlich auch Thema Impact und so.
Ja. Ja.
Okay.
Die beste Bewerbung war für Vespa. Sie rauchen eine Vespa.
Ich habe noch überlegt, bei der einen Szene, als er dann aus dem Büro wieder rausgeht, da schmeißt er seinen Besucherpass weg.
In die Müllnummer.
Da habe ich überlegt, war das vielleicht eine improvisierte Szene?
Nee, ich glaube, das ist eine Hommage daran, dass er früher immer seinen Hut an diesen Ding jetzt geworfen hat.
Ach so.
Glaube ich auch.
Das war früher immer so ein Ding von James Bond, der kam immer rein und hat seinen Hut an diesen Hutständer geschmissen oder so. Das war immer so eine. Deswegen glaube ich, das ist einfach an diese älteren James Bond-Filme so ein bisschen.
Okay.
Ich fand diesen Besucherausweis übrigens recht amüsant. dass der da einfach mit dem Besucherausweis noch rein.
Ach so, ja, ja, stimmt. Also,
und dann herrlich. Halt dadurch recht deutlich macht, ich bin jetzt kein Besucher mehr, ich bin wieder da.
Hier sind die Typen am Empfang, fand ich auch herrlich. Also das ist Bond. Und also James Bond. Das ist so eine, guckt ihn nochmal so an. So richtig desinteressiert.
Der Humor war teilweise on point.
Ja. Ja. Ich mochte auch sehr gerne, dann sind sie jetzt wieder ein 00-Agent. 00 was? 00 was denn?
Ja, genau.
Und dann wird sich gerade. Ja, aber jetzt können wir Richtung deine Szene, wo er zu Blofeld reinfährt.
Ich glaube auch, dass mit den Gadgets kommt erst später, wenn die zur Insel.
Ah, das kann sein.
Also ich glaube, das kommt da noch nicht.
Aber was vorher kommt, ist das erste Mal Rami Malek mit Lea
Seon. Stimmt, ja. Stimmt.
Mit Lea.
Parfum.
Ja.
Ja, weil die Szene fand ich gut. Also ich fand den Rami Malek generell gut, muss ich sagen.
Ja, er konnte nur nicht so das raushauen, was er eigentlich kann, ne? Mhm.
Ja, also ansatzweise hier und da schon, hat er es schon ausspielen können, aber die Rolle hat halt irgendwann, war ausgeschöpft, so nach zwei Drittel des Films gefühlt, aber
ja. Aber das stimmt, aber ich finde die Szene auch noch eigentlich gut, wie er dann wieder reinkommt ins Spiel quasi und auch wie er das macht mit dieser Maske, also in dieser Box, um erstmal ihr klarzumachen, wer er überhaupt ist. Und dann halt auch sofort dieses Druckmittel auszuspielen. So dieses Ding so, ja, ich habe niemanden mehr, weil du hast ja meine Mutter quasi umgebracht. Und dann zu sagen, doch, doch, ich weiß, dass das eine Lüge ist. Und dann funktioniert es ja auch.
Sie hatte eine Tochter, wusste er das nicht?
Das habe ich mich auch gefragt, ob er das wusste. Ich denke wahrscheinlich schon. Ich denke auch, dass er eher sie in Kombination mit ihm so als Druckmittel wahrscheinlich benutzt hat, oder?
Das kann natürlich auch sein, ja.
So als quasi, du hast eine eigene Familie.
Mhm.
Aber es wird ja nicht explizit genannt. Aber habe ich mich auch gefragt, ob er das wusste oder nicht. Ist im Endeffekt aber auch nicht so relevant.
Also ich dachte, am Anfang habe ich gar nicht gecheckt, dass das jetzt dieses, oder vielleicht wusste man das auch zu der Zeit noch nicht mit diesen Nanobots und wie dieses Gift funktioniert und auf DNA programmiert. Ich dachte am Anfang, ist es wirklich einfach nur ein Parfum, was die draufhaut und dadurch riecht Blofeld das und dann bekommt, weiß der, dies und das ist passiert. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine geheime Info. Aber dann war es ja doch ein bisschen mehr.
Ja doch, aber durch dieses Ding vorher habe ich mir schon gedacht, dass es darum geht, dass sie ihn jetzt quasi umbringen soll.
Genau, also sie waren doch, glaube ich, davor bei Q zu Hause und hatten das so ein bisschen aufgeklärt, oder nicht? War das nicht vorher oder war das nachher?
Wann sind die? Ei, das weiß ich gerade nicht. Doch, das war, glaube ich, schon vorher.
Das war vorher, ne? Da hat man
ich
ja
glaube,
dann,
ja.
Da wurde das ja dann so ein bisschen erklärt.
Genau, weil das war ja da, als Bond noch nicht wieder richtig mit drin war und der dann bei Q übernachtet hat quasi. Da haben die das ja schon so grob erklärt.
Was stimmt.
Genau.
Da kommt der Q auch rein und dann so, ach, Bond. Wir wissen, dass der bei dir pennt. Ach,
okay. Ja, genau. Das war schön, ja.
Ein paar schöne Szenen auf jeden Fall, ja.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, wie fandet ihr denn das mit der Waffe? Wie fandet ihr denn das Gift als Waffe?
Ich fand es eigentlich mal eine ganz coole Idee. Ich fand auch den ganzen Hintergedanken davon cool, dass man ohne Kollateralschaden das machen kann und dass es von den, ich nenne es mal, Guten entwickelt wurde. Fand ich ganz spannend, wie das am Ende die ganze Zeit nachher ausartet und warum Rami Malek jetzt dieses Ziel verfolgt, das ist für mich dann aber alles wieder, das wurde dann für mich einfach wieder zu groß. Einfach, es geht dann wieder um die ganze Welt, anstatt dass man einfach sagt, wie bei Casino Royale, komm, hier ist einfach ein Gegner, der will nicht die Welt vernichten, der hat dies und das einfach vor und will das zu seinem Nutzen machen. Das hasse ich ja auch bei den Marvel-Filmen und so immer. Mhm. Es geht immer um die ganze Welt, ja, weiß ich nicht. Finde ich immer
zu much. Ja, stimme ich dir zu. Es ist aber gleichzeitig halt auch so ein James-Bond-Ding, ne? Das ist auch so. Ich habe auch später viel dem Film verziehen, weil es einfach dieses, der Bösewicht auf der Insel macht seinen abgefuckten Scheiß mit seinen Milliarden Dollar offensichtlich und will die Welt vernichten. Ist halt James Bond irgendwie. Also das war halt früher oft so. Dass es irgendwie
früher, ja. Aber so. Zum Beispiel in Casino Royale nicht.
Ja.
Da haben die es nämlich mal richtig cool gemacht.
Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Gerrit. Ich finde das mit den Nanobots an sich nicht schlecht, ist aber auch keine neue Erfindung. Ich weiß noch, hatte ich das nicht sogar mal von dir gehabt, das Hörbuch zu Der Schwarm?
Mhm.
Da geht es ja auch um genau sowas. Von Frank Schätzing, glaube ich.
Genau.
Ja. Genau.
Nee, Andreas Esch.
Der Schwarm.
Genau,
Der Schwarm
ist von. Da kann Herrler Dinge von.
Genau. Und da geht es ja im Prinzip auch genau um diese Technologie sozusagen, ne? Um halt diese Nanodinge, die du nicht siehst, die aber eben ja quasi wie kleine Mini-Computer sind und steuerbar sind und halt entsprechend was machen können. Mhm. Und von daher fand ich das als grundlegende Waffe so gesehen jetzt nicht verkehrt.
Mhm. Ich fand die Waffe selbst auch, also mir hat sie super gut gefallen, halt so wirklich diese Prämisse so, okay, man kann jetzt gezielt jemanden töten. Dann fand ich es allerdings auch blöd, dass er die dann genutzt hat, um Millionen Menschen zu töten. Wo man dann auch sagen kann, ja, okay, voll. Braucht man dafür jetzt so eine krasse DNA-Waffe?
Ja, das stimmt.
Die Motivation habe ich aber nicht verstanden. Ja, das, genau. Das war die größte Knackpunkt, fand ich.
Also der russische Forscher, der meinte ja irgendwann, man kann ganze Ethnien ausrotten. Da dachte ich, da geht es um irgendein Rassismusproblem. Aber das erwähnt er nur einmal und Rami Malek hatte, glaube ich, gar nichts damit am...
Nein. Ja, ich glaube, das ist der, also am Ende kommt das nochmal ganz kurz, bevor sie ihn dann über die Kippe schubst. Da sagt er nochmal sowas in diese Richtung. Mit irgendwie westafrikanische Gene, die er irgendwie, genau.
Ja.
Aber bei Rami Malek ist doch das Ding eigentlich nur, dass er sagt, ja hier, wir verfolgen dasselbe Ziel, sagt er auch zu James Bond, irgendwie die Welt besser zu machen. Nur, dass sein Ding halt ewig lasten wird, mein Gott.
Aber war das ewig gemeinsam, wert. War das gemeinsame Ziel nicht, Blofeld zu stürzen? Weil Blofeld für den Mord an seiner Familie zuständig, also verantwortlich war und auch James Bond halt hinter Blofeld her ist, weil er Vespa hat umbringen lassen und so weiter.
Ja, also, erstmal schon, ja.
Und das war für mich
das eigentlich... Das Zwischenziel.
Ja, genau, das war ja, nur ein Zwischenziel, aber für mich war das die ganze Zeit, okay, der Typ hat halt eine Motivation und die ist Rache an Blofeld dafür, dass seine Familie umgebracht wurde. Verstehe ich, weil der Vater von Lea, hier Madeleine, hat ja für Blofeld gearbeitet. So. Und deswegen hat er, verstehe ich alles. Aber dann auf einmal kam der Twist, ich habe meine geheime Insel irgendwo in Japan und jetzt bringe ich die Welt um. Und ich so in meinem Kopf so, Moment, was? Also, es gibt dann diese Gespräche zwischen dem Lucifer, heißt der, glaube ich, ne?
Auch ein sehr prägnanter Name.
Ja. Also, ich habe irgendwie Lucifer einmal verstanden.
Lucifer-Serfin.
Das ist irgendwie so ein schwedischer Name, keine Ahnung. Lucifer.
Ja, in meinem Kopf klang es wie Lucifer.
Nenn mir ihn Lucifer.
Ja. Und es gab dann das Gespräch zwischen Lucifer und Bond, das so ein bisschen philosophischer war und das dann darum ging, so, ja, so am Ende, ich will das nur irgendwie reiner haben oder sowas. Aber da war das schon für mich irgendwie so, hä? Okay, ihr braucht einen Willen, also ihr braucht einen großen. Nachdem ihr Blofeld so weggeworfen habt, fand ich. Also
da waren wir aber eigentlich gerade noch.
Genau, eigentlich waren wir gerade bei Blofeld.
Ja. War das jetzt der Punkt, wo Niklas dann aufgesprungen ist aus der Chronologie?
bisschen rogue gegangen.
Ich fand es lustig, wo Blofeld da angetuckert kam.
Hat mir gefallen, die Szene. Ganz gemächlich auch.
Ja. Ja, aber er hat irgendwie auch nicht mehr diesen Kick ausgestrahlt, finde ich, oder diese Bedrohlichkeit, irgendwie sowas. Ich hatte es so Richtung Anthony Hopkins jetzt erwartet oder sowas. Ja. Ne? War ja, glaube ich, auch so ein bisschen dran angelehnt vielleicht. Oder auch wie der, ich weiß nicht, bei Inglourious Basterds rüberkommt und sowas. Ne? Also wo der so richtig, er war jetzt einfach irgendwie doch sehr Nebencharakter, wo ich jetzt dachte, hat mich jetzt nicht unbedingt mitgenommen.
Deswegen sage ich, also die Figur haben sie irgendwie weggeworfen.
Ja. Also, stimmt, das hat sie ganz am Anfang erwähnt, ja.
Man hat das Gefühl, sie haben es probiert, weil die Szene ist ja am Ende dann noch eskaliert. Aber man hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass es...
Genau. Die Szene hatte Potenzial. Also es, und teilweise auch, also es hat teilweise funktioniert. Weil du siehst bei Daniel Craig dann auch oder bei James Bond, dass es brodelt in dem.
Und ja.
Das war schon gut, aber irgendwie nicht so richtig, da wäre mehr gegangen. Gefühlt.
Ich finde auch, dafür wirkte in dem Fall tatsächlich der, ich sage es einfach, Christoph Waltz. Blofeld. Mir teilweise ein bisschen zu, weiß ich, teilnahmslos. So, dann ist sein Plan nicht aufgegangen, dann sagt er, ja, war ein kleiner Rückschlag, aber meine größte Befriedigung wird es auch sein. Das ist auch so ein Ding. Es ist ja immer dieses Planting and Payoff, ne? Du setzt sowas in die Welt mit, ja, meine größte Befriedigung wird sein, wenn dir Madeleine die ganze Wahrheit sagt. So, das wird dich zerbrechen, das wird dich zerstören. Wenn ich so, wann ist das passiert, genau? Wann genau kommt das? Dieser Augenblick, wo ihn diese Wahrheit zerstört. Es zerstört ihn kein bisschen.
Nee.
Sie erzählt ihm, was ihre Jugend war. Ja.
Da wird rumgemacht.
Ja, aber wirklich, weil da dachte ich nämlich, da kommt noch was anderes. Weil er das so groß aufspielt und sie das Ding daraus macht, so,
dass ich will einfach nur deinen Blick sehen, wenn sie dir die Wahrheit sagt und sehen, wie du daran zerbrichst. Und ich so, okay, krass, da muss noch irgendwas richtig im Hintergrund liegen, was noch gar nicht aufgeklärt ist. Aber dann kam nichts mehr.
Vor allem, weil Bond auch ihr Geheimnis mehrmals anspricht.
Ja, genau. Und deswegen dachte ich wirklich, da liegt noch irgendwas drunter, aber das fand ich ultra schade, weil da dachte ich echt, da kommt nochmal ein Twist, aber der wurde irgendwie nie eingelöst.
Mhm. Hast du recht. Bisschen enttäuschend.
Ja.
Und dann sind sie nach der Szene, ist das schon, wo sie dann nach Norwegen fahren oder ist da noch was dazwischen?
Nee, dann ist glaube ich, das nächste große zumindest, ist dann Norwegen, wo es zum alten, also er fährt ja zum alten Haus, weil sie ja gesagt hat, ich bin zu Hause. Mhm. Weiß er irgendwie noch. Und parallel verfolgt Nomi, ich weiß gar nicht mehr, die verfolgt den Logan Ash.
Ja.
Ja, ne? Und bei Logan Ash ist aber auch Rami Malek dabei. Also die sind irgendwie beide da unterwegs, ja. Und da habe ich mich auch, ganz kurz, da habe ich mich gefragt, wie hat Rami Malek das geplant? Okay, wir kommen da hin, wahrscheinlich fährt er da lang, wir brauchen da drei Jeeps, die dann in dem Moment da runterkommen, dann brauchen wir den Helikopter, der da vorne kommt. Also das war alles so sehr inszeniert, muss ich sagen.
Vor allem am Anfang denkt man, diese zwei Jeeps, die da hinterher fahren, so,
ja
verstehe ich.
Okay, ja. Die fahren über genau, die fahren erstmal in die Richtung, sehen, Moment mal, drehen um und fahren hinterher mehr, okay.
Bin bei dir. Ja,
genau, verstehe ich. Wobei ich noch damit so meine Probleme hatte, weil sich der Erste denkt, ich habe eine gute Idee, ich fahre jetzt mal links neben ihn. An den Abgrund. Und James Bond denkt sich, ja gut, dann ramm ich den jetzt weg. Und dann denkt sich der Zweite, Moment mal, aus dem Fehler lerne ich. Ich fahre jetzt einfach rechts neben ihn, wo die Felswand ist. Und James Bond denkt sich nur so, ja gut, dann ramm ich jetzt rechts weg. Also, wie dumm waren die denn bitte beide?
Ja,
also,
ja. Weil zu dem Zeitpunkt denkst du dann, jetzt vorbei.
Ja, genau so. Zack, zack. Gut.
Man erwartet ja auch, dass die schießen irgendwann.
Ja, genau. Das erwartet man oft.
Ja. Aber du siehst ja nicht mehr, wer da drin sitzt. Das sind einfach zwei ferngesteuerte Jeeps. So.
Ja. Weil diese Land Rover Jeeps, da sind auch alle umgekippt. Ja. Es gab irgendwie vier oder fünf und alle sind umgekippt. Also das war keine gute Werbung für Land
Rover Jeeps. Uns kam vorher die Werbung. Ganz kurz bevor James Bond gestartet hat, kam irgendwas mit einer Uhr und wie die
Omega-Uhr.
Ja, kann sein, ja. Und wie die Land Rover da runterfahren, also genau diese Szene.
Ich möchte aber nochmal auf die Szene davor eingehen, wo er sie ja dann trifft und ja auch dann das Kind kennenlernt.
Ah, ja.
Das gibt's ja dann auch noch, wo sie dann sagt, das ist nicht dein Kind, mach dir da keinen Kopf drum. Und er macht dem Kind ja dann Frühstück. Das fand ich auch eine lustige Szene, wo er dann den Apfel schält, ihr das da hinreicht und sie isst dann die Schale mit der Gabel anstelle des Apfels und die Mutter steht daneben und sagt halt irgendwie nichts, sondern guckt einfach nur mal zu. Aber ich fand das halt trotzdem, das war auch irgendwie eine starke Szene. Ich fand auch generell, das Mädchen hat das echt gut gespielt, finde ich.
Und das war on point ausgesucht. Ich muss sagen, wo die Szene hatten, das Mädel gezeigt, dann haben die Daniel Craig gezeigt, dann das Mädel. Vielleicht eingebildet, aber irgendwie sah man, fand ich, so einen Hauch von Ähnlichkeit. Nicht nur durch die Augen insgesamt.
Also ich fand das sehr gut gecastet. Prima durch die Augen, sehr, sehr krass.
Prima, ja.
Aber ja, war schon gut gemacht. Und das Mädchen fällt, finde ich, deswegen so positiv auf, weil sie oft nicht stört.
So, und nicht neunmal
klug. Und sie ist sehr viel im Bild in sehr vielen Szenen, aber sie fällt nicht störend auf im Bild. Und das ist, glaube ich, nicht immer so einfach, weil sie ist ja oft einfach wirklich nur mit im Bild und hat aber de facto keine Line, gar nichts. Hm. Und trotzdem ist es aber nicht so, dass sie dich irgendwie rauskickt. Also würde ich dir recht geben, dass sie das gut gemacht hat.
Sie sorgt trotzdem für eine gewisse Beklommenheit auch, finde ich. So mit ihrem Gesicht, wie sie die ganze Zeit guckt. Ich dachte mir dann, okay, eigentlich sollte jetzt mal mittlerweile das Kind auch mal weinen, weil die Mutter halt jetzt auf der anderen Seite ist und sie ist auf dem Arm von irgendeinem fremden, hässlichen Typen, den sie nicht kennt.
Und in dem Moment ist ja auch okay, weil sie sieht ja ihre Mutter noch die ganze Zeit, kann ich noch alles nachvollziehen irgendwie. Dass ihr das unwohl ist, okay, aber ihre Mutter sagt ja auch, ne, alles gut, du weißt ja, was wir gemacht haben, ich bin hier und ne. Dass sie dann erstmal noch entspannt ist, halbwegs entspannt ist, weil sie sagt ja auch, als er fragt, gefällt's dir hier, da sagt sie ja dann auch, nee.
Ja.
Also man merkt ja schon, so ein bisschen unwohl ist ihr, aber dass das dann das Emotionale erst kommt in dem Moment, wo sie sieht, dass die Mutter weggerissen wird quasi, konnte ich schon verstehen. Aber wir waren noch bei Kennenlernen und Verfolgungsjagd.
Ja. Also ich dachte, das war da noch so ein kleines Statement.
Bitteschön.
Ich fand, Also ich sag mal, oder wollt ihr noch zu dieser Jeep-Szene, sonst würde ich auf die Waldszene übergehen.
Wir können von mir aus zur Waldszene übergehen.
Es wird plötzlich sehr neblig. Es wird verdammt neblig. Wahrscheinlich wurde die Vespa wieder auf von der Feuer gehauen, muss ich da denken. Das fand ich schon ein bisschen sehr extrem. Und ich fand diese ganze Szene echt nicht gut. Also eigentlich ziemlich schlecht.
Nur ganz kurz zu dem neblig, was es noch lächerlicher macht, dass am Ende er aus diesem Nebel rausläuft, 20 Meter, und da fangen die Sonnenstrahlen an und dann läuft er aus dem Wald raus und denkst so, du warst gerade im tiefsten Wald. Nebel war überall, man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Und jetzt rennst du um die Ecke, Lichtschein durch den
Retter. Generell habe ich die ganze Geografie auch nicht so ganz verstanden. Die waren erst so auf diesen Inseln, sie waren klar in Norwegen, aber an diesen Inseln, aber wo die Straßen über die...
Wir sind über diese Straßen gefahren, oder?
Ja. Lofoten? Oder? Also nee, das waren Lofoten tatsächlich.
Ja, das haben sie.
Wurde. Aber gerade diese Brücken, die einspurig sind und so geil gebogen, das hatten wir auch, ja.
Ich habe direkt Flashbacks gehabt.
Ja. Und erinnert ihr euch daran, dass dann direkt daneben Wald ist und eine riesige Wiese?
Du musst irgendwo waren auch so Ranger, so
Land Rover.
Land Rover, genau.
Wilde Land Rover. Ja.
Also, die Straßen da. So, ja. Mit so ein paar Jungtieren und so.
Kennen wir das? Die Bauern können da nachts rauslaufen und die Land Rover umschubsen.
Ja, schön. Ja.
Wie die Kühe.
Okay. Schön. Ja, diese ganze Waldszene, irgendwie war das so ein schlechtes... Wo kam diese Hütte her und wieso gehen die da durch diese...
Und warum geht er dann weg? Nur um wiederzukommen, damit sie weg ist.
Ja, ich meine, gut, er geht weg, um sie quasi abzulenken. Deswegen schießt er ein paar Mal in die Luft, um die quasi woanders hinzulenken.
Ja.
Der Helikopter fand ich auch war unnötig. Gut, da war dann halt im Endeffekt halt der Lucifer drin.
Ja, mit dem fliegen sie halt weg dann einfach.
Aber, ja, es war... Für die Verfolgung war der irrelevant.
Ich dachte auch, weil du hattest auch schon viele Bond-Filme, wo so ein Helikopter dann auf einmal schießt. Ja. Und da dachte ich auch, okay, die sind jetzt in so einem Van, in so einem Jeep. Der hat jetzt keine krassen Verteidigungsmechanismen wie der Aston Martin. Ja, ja. Wenn die jetzt schießen, dann sieht es ganz schön schlecht aus. Mhm. Ja. Aber netterweise schießt niemand.
Ja. Und wenn, dann hätten sie auch daneben geschossen.
Und wenn, dann
auch. Weil James Bond daneben. Obwohl, vielleicht hat er keinen Anzug angehabt. Dann wäre es gruselig geworden.
Das weiß ich gerade gar nicht mehr in der Szene. Vermutlich hatte er einen an.
Ja, ist wahrscheinlich. Obwohl, der hat irgendwann diesen coolen Mantel. Warte, hier hat er so einen fancy Mantel an in dieser ganzen Szenerie.
Mhm, das stimmt.
Ja. Ja, aber gerade diese Helis, die haben doch immer diese fetten Railguns und alles.
Ja, geil. Aber jetzt muss ich auch mal fragen. So, schwimmert mir gerade in meinen Gedanken rum. Lucifer, Rami Malek, kämpft in diesem Wald ja darum, das Mädel zu bekommen und die Tochter. Und dann fliegen die zu dieser Insel und dann lässt er zuerst eigentlich also er sagt ja, okay, du kannst entweder die Tochter haben oder aber sie muss da bleiben, Madeleine muss da bleiben.
Du springst schon wieder ganz schön nach vorne.
Ja, ich weiß, ich springe nach vorne. Aber worum es mir geht, du hast da das Gefühl, dass offensichtlich diese beiden Figuren unglaublich wichtig sind für den Rami Malek. Und wie er später dann das Mädel einfach loslaufen lässt, also sagst du ja, wenn du mich einmal beißt, dann geh doch.
Warum will er die eigentlich haben? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, das ist halt diese ganze Rami Malek-Motivation ist so ein bisschen schwammig. Der will James Bond wehtun irgendwie. Also der hat ja irgendwie auch so eine gewisse Fehde gegen den.
Ja, man denkt,
Druckmittel, also
ich habe einfach gedacht, der will das Mädel jetzt haben irgendwie.
Ich dachte auch, ich dachte auch vielleicht aufziehen.
Der will das irgendwie so. Ja, der will die Familie irgendwie von dem haben. Aber dann beißt sie ihn einmal und dann sagt er so, ja, wenn du nicht beschützt werden willst, dann geh doch.
Ja, genau. Ich habe ein bisschen kurz an irgendeiner Szene gedacht, ob Rami Malek auf die Madeleine steht.
Ja.
Ja, Tule? Ah.
Hab ich zwischendurch auf jeden Fall gedacht.
Irgendwann. Dass das noch so ein bisschen so sein Ziel sein könnte, aber das wurde irgendwie auch nicht wirklich verfolgt. Und ja, auf jeden Fall, da kommen wir, finde ich, zur insgesamt nochmal schwächsten Riesenszenerie, diese ganze Insel.
Oh, wie cool aussah, Tabe.
Ja.
Also ja, das kommt dann schon ziemlich zeitnah danach, ne? Also
genau, also dann kommt der
007 holt ihn dann ab, nachdem sie alles verpasst hat.
Kommt cool mit diesem Wagen angefahren, da dachte ich mir auch so, was für eine komische Szene.
Ja.
Also, ja, wie unnötig, naja.
Ja, und dann geht's um die ganze Insel nochmal im Prinzip.
Genau, dann fahren die zum Flugzeug, dann
ja, stimmt, genau. Bekommen die das ganze Equipment.
Ja. Und sind auf der Insel und da fand ich diese ganze Insel-Szenerie, um das mal vorwegzunehmen, was mich da so super gestört hat, was auch insgesamt ich am Anfang meinte mit, es wirken so Sachen so, man hat diese Stelle und diese Stelle und versucht das irgendwie zusammenzubringen. Und das fand ich einfach mit dieser ganzen Konstellation, wie die da rumlaufen, immer so schwierig. Als hätten die wirklich gesagt, ja, okay, wir brauchen am Ende, müssen die alle zusammen sein und die müssen weggehen. Und dann gibt's diese Szene, wo James Bond da hochrennt mit der Waffe, dann killt er alle Typen. Ich springe jetzt ein bisschen. Aber killt einfach die ganzen Wächter. Und dann, als hätten sich die Drehbuchautoren so gedacht, ah Mist, aber der Rami Malek muss mit dem Mädel wegkommen. Okay, Falltür. Der fällt durch die Falltür. Und dann nächste Szene. Mist, jetzt ist das Mädel ja noch bei dem Typen. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass das Mädel aber weg ist. Das muss irgendwie wieder zur Familie kommen.
Ja.
Okay, das beißt die und dann sagt er einfach, du kannst gehen. Und dann geht das und dann versteckt die sich und jetzt mussten die auf die anderen treffen. Genau. Und dann laufen die da zufällig vorbei und dann kommen sie zusammen. Das wirkte alles so unfassbar inszeniert für mich.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich, diese komplette, den ganzen Bond-Film erstmal fand ich das teilweise ein bisschen schwierig. Da waren öfter mal so Szenen. Aber einfach in dieser ganzen Endszene fand ich das immer so.
Jetzt okay. habe ich noch mal eine grundsätzliche Frage. Der Professor oder Doktor.
Obruchef.
Genau, der Typ.
Baldo heißt er?
Also Spectre hat unter, nee, nicht Spectre. Oh, jetzt, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, aber klär mich auf. Unter unglaublichen Aufwand ist er an diese DNA-Waffe oder diese Nanobot-Waffe gekommen. Der Rami Malek, also der Lucifer. Wann hat er diese Insel aufgebaut, wo der das maschinell in einem Riesenumfang produziert?
Also da könnte es schon sein, weil er das ja wahrscheinlich länger geplant hat, das zu stehlen. Dass er das halt schon im Vorhinein hat bauen lassen, nach dem Motto, sobald wir das haben, haben wir wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit, weil dann werden alle Geheimdienste und so weiter auf uns Jagd machen. Das heißt, wir müssen schon so weit, es geht, alles vorbereitet haben, um dann möglichst schnell in die Produktion zu gehen.
Fast Fresh, finde ich trotzdem, aber ja. Aber
ich versuch's nur gerade zu erklären,
ich warum. In meinem Kopf habe ich gedacht, ach so, nee, warte, Niklas, du bist doof, da ist ja ein 5-Jahres-Zeitraum zwischen. Aber nee, ist nicht, weil das wird erst danach
geklaut. Nee, das stimmt, ja.
Aber ja. Rami Malek, es gibt ja vorher schon diesen Riesensprung, wo er allererste Szene da ist.
Ja.
Dann ist ja Madeleine erwachsen, da ist ja schon mal, da sind ja 20 Jahre oder sowas.
Ja.
Und dann kommt ja nochmal dieser 5-Jahres-Sprung und eigentlich müsste Rami Malek ja in all dieser Zeit irgendwie schon.
Ja, er hat irgendwas aktiv gemacht.
Ja,
ja, aber.
Da hat er die Insel gekauft, ja.
Aber diese Nanobots wurden ja offensichtlich vom MI6 entwickelt irgendwie, um als Verteidigungswaffe. Ja, stimmt. Und auf einmal sind die auf einer Insel und produzieren das da mit ihrem komischen Todesteich.
Ja, was hat dieser Teich? Ich hab's nicht verstanden.
Sah cool aus, aber
ja. Hab ich auch nicht verstanden.
Ich hab nicht verstanden, was sie da kechern oder was sie da machen. Aber vielleicht
vor allem, da waren sehr viele Leute zugange die ganze Zeit. Ich wusste auch nicht genau, was genau machen
diesem,
die.
Diesem Tschernobyl-Feeling da, weil die.
Ja,
stimmt.
Ich musste, um noch wilder rumzuspringen, ich musste bei dem Design von der Insel teilweise hardcore an Blade Runner denken, an die, also diese brutalistischen Betonwände, die so schräg über denen sind. Das hat mich so krass an die Jared Leto-Festung da in Blade Runner erinnert, wo der da rumgelatscht ist drin. Aber
ja, ich finde, das haben auch viele Filme, diese hohen Bunker, schrägen Wände, das ist ja in vielen Sachen auch drin.
Ich finde, es wirkte cool, also mit diesem U-Boot Hafen cool vom Zweiten Weltkrieg und so. Mhm. War, finde ich, auch noch irgendwie stimmig, der Part.
Ja.
Aber da insgesamt, wie die da so.
Man darf nicht zu lange über den Film nachdenken, ne?
Ja, es ist halt, man muss halt immer noch sich vor Augen führen, glaube ich, dass es halt ein James-Bond-Film ist. So, da geht es primär. Ja, es ist halt kein Film, der seinen Fokus darauf legt, wir brauchen jetzt eine übelst krasse Story und die Charaktere, die müssen so tief durchdacht sein. Darum geht's halt bei dem Film einfach nicht, glaube ich. Also es geht halt schon darum, dass du gut unterhalten bist, dass Action dabei ist und dann vielleicht noch eine Geschichte, die auch ganz spannend ist. So, die Action muss halt, wie gesagt, entsprechend nice inszeniert sein. Da müssen ein paar Gadgets mit dabei sein, die zum Einsatz kommen. Mhm. Und das ist ja auch okay, also darf man, glaube ich, einfach nicht zu kleinkariert werden, um, wenn man da jetzt von der Story her in die Tiefe geht, das ist dann schwierig.
Mag sein, ja. Wie fandet ihr denn allgemein dieses, es war ja irgendwie dieses Endaufeinandertreffen von Rami Malek und James Bond, was eigentlich so, sag ich mal, Ich erinnere mich jetzt mal zurück an Skyfall, wo der auf Javier Bardem trifft, sag ich mal, wo auch diese persönliche Ebene und diese Feder da rauskommt. Das fand ich mega geil. Und hier trifft er auf Rami Malek und die haben so ein 2-3-Minuten-Gespräch. Ich hab nichts von diesem Gespräch mitnehmen können und es hat mir null weitergeholfen.
Ich fand es einfach nur komisch. Ich hab's nicht verstanden auch an sich. Ich weiß nicht, warum das Gespräch halt so ging. Es ging halt irgendwie so um dann die, da ging es ja dann um die Beweggründe, dass er die Beweggründe offenbart, wie es ja an sich halt immer so der Fall ist. Der Bösewicht hat jetzt hier die Macht und jetzt eröffnet er seinen Plan. Aber ich habe ihn nicht so ganz verstanden.
Ich habe kurz gedacht, die werden sind super mutig und lassen jetzt Bond wirklich battlen um seine Familie.
Ja, stimmt.
Also kurz habe ich gedacht, jetzt sind sie richtig mutig und machen mal was, was noch in keinem James-Bond-Film war, dass er nämlich wirklich die Waffe weglegt und anfängt, um das Leben seiner Familie zu battlen. Und dann schießt er. Und das vor allem, weil vorher genau noch gezeigt wurde mit diesem bescheuerten Kissen-Move, den der auch
Die können treffen. Das hier, die können treffen.
Die hat alle Knarren.
Die sind wirklich gefährlich.
Jetzt weiß ich, dass sie Knarren haben. Die haben ein Kissen erschossen.
Das wäre eigentlich der beste Moment, wo Bond dann sagt, okay, ich schieße gerade aufs Kissen, alles klar, ich habe Zeit. Bam, 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 bam.
Das stimmt eigentlich.
Und schießt die eigentlich dann alle.
Das stimmt auch.
Die sind ja gerade vom Kissen
abgelenkt. Aber es wirkt wirklich so, jetzt müssen wir einmal kurz zeigen, okay, die sind jetzt echt gefährlich.
Ja.
Die vorher, die kannst du
alle. Die treffen auch. Genau. Die treffen.
Ich finde, für mich hat das etabliert, er kann jetzt nicht den einfach erschießen.
Ja, für mich auch. Ja.
Und dann macht das doch. Dann macht das doch. Und vorher deutet es halt wirklich an, dass er jetzt wirklich was macht, was ich noch nie gesehen habe. Wo ich wusste auch nicht, ob ich das gut finde im ersten Moment, aber ich habe gedacht, so, das ist auf jeden Fall mal mutig. Also den Daniel Craig da auf Händen und Füßen battlen zu lassen.
Ja. Vielleicht mit einem Tränchen sogar.
Ja.
Wer weiß.
Aber haben sie nicht durchgezogen.
Was hat, ich verstehe gerade auch nicht, was hat Rami Malek denn überhaupt gegen James Bond? Nee, also mal,
warum Rami?
Nee, aber mal ernsthaft, weil der Vater von Madeleine, der hat seine Familie umgebracht, ja? Okay, ja. Das verstehe ich. Aber im Prinzip, der war ja Mitglied von Spectre, richtig? Dieser White.
Ja, der war von Quantum irgendwie, aber das gehörte alles zu Spectre.
Ja. Also, ja, und Bond hat ja im Prinzip gegen Spectre gearbeitet. Also was ist das Problem von Rami Malek mit James Bond?
Weil er ein Killer ist. Er ist einfach ein Auftragsmörder. Weil er Menschen tötet einfach.
Ja, und weil er seine Mädel haben will.
Ja, das ist vielleicht noch so ein bisschen im Hintergrund, ja. Weil, na egal.
Passt. Passt, abgehakt.
Falltür und weiter geht's.
Ja.
So, und dann kommt ja dann später die Treppenhaus-Szene, wo James Bond die dritte Explosion überlebt.
Unbeschadet. Wobei ich sagen muss, dass ich an sich die Treppenhaus-Szene nice gemacht fand.
Ja,
fand ich auch cool. Die war cool gemacht, aber du hast recht, die Granaten, das waren wirklich so Spielzeugdinger.
Ich bin froh, da war ein Spielzeugding etabliert, als er erstmal die Eier sieht. Oh.
Das fand ich lustig, wo dann die drei dann hinterher.
Ja, ja.
Ja, und dann hast du kurz gedacht, super lustig.
Das? Ja, ja. Hast du das gesehen, das war?
Boah, das wäre cool.
Aber, nee. Aber auch da, also da muss ich dir wirklich recht geben, Gerrit, weil da habe ich auch das Gefühl, okay, es fliegen drei Granaten runter. Er springt so einen Meter zur Seite.
Aber er springt Sicherheit. Auf so eine kleine Höhe.
Ja, okay. Aber drei Granaten. Ich weiß nicht, ob dir da so eine kleine Anhöhe reicht.
Später, ich dachte halt eigentlich eher an die Granate, waren ja dann später im Treppenhaus, waren zwei Türen. Die sind aufgegangen und dann ist eine Granate 50 Zentimeter vor ihm gelandet in einem Raum, der eine Fläche hat von 9 Quadratmetern ungefähr. Und er explodiert, wird gegen die Wand gescheppert, hat kurz einen Fiepen auf den Ohren, steht wieder auf.
Aber er benutzt zumindest, glaube ich, die Tür dazwischen.
Ja, nee, nicht so richtig.
Nee.
Hatte ich nämlich gedacht, dass er die nutzt, aber hatte ich nicht das Gefühl.
Er wird wirklich von der Granate gesehen. So gegen die Wand geschubst.
Ich finde das erklärt, dass er durch den Rückstoß, quasi der durch die Tür geht, gegen die Wand geballert wird. So hatte ich das gedacht, gesehen zu haben. Aber kann ich mich auch irren.
Passiert ja sehr schnell. Ich bin selber nicht 100% sicher. Aber dann kommt eine Szene mit dem Primo, alias dem Zyklopen, wo er sein Gadget zündet. Fand ich ganz lustig.
Das fand ich gut.
Aber dieses Gadget hieß, alle elektrischen Geräte knocked out. Der zündet das, Auge geht kaputt. Jo, ich habe jetzt dies und das gemacht. Und ich dachte mir,
eins zu eins das Gleiche.
Okay, ist dir aufgefallen.
Ja, auf jeden Fall. Weil ich dachte, so doof seid ihr jetzt nicht, oder? Weil es wirklich ja auch nicht weit davon entfernt
ist. Es war Ja. Und auch zeitlich sehr nah dran.
Und mal abgesehen davon ist 3 Meter weiter der Kontrollraum, wo er alles Wichtige aktivieren muss.
Da macht er ja wieder den Strom auch wieder
an. Ja, stimmt, da macht er den Strom, da ist ja, ja,
der Strom aus. Aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Trotzdem ein bisschen risikobehaftet.
Ja, ja. Ja. Aber fand ich lustig, wie er, wie er das regelt mit den
Hat auch zu einem guten One-Liner geführt. Also.
Ja, ja, das hat schon funktioniert.
Das war okay. Ich habe mir nur kurz so gedacht, Moment.
Aber ich fand auch schön, wie dann der Q sagt hier, ja, du musst jetzt genau die und die Schritte befolgen. Und er
tippt ja, genau.
einfach drauf rum.
Das fand Schalter ich auch okay.
Und dann so, ah, hier ist noch ein großer Hebel. Alles klar, ich hab's.
Ja, so ein riesiger Dark Souls-Hebel dann nochmal am Ende. Ja,
wo ich aber dann wieder dachte, also, was du nicht offensichtlicher machen kannst. Ja, du hast 9 Minuten. Ich so, ja, das ist Zeit genug. Ich so, ja, genau. Zeit genug. Also, diese Klappe geht auf jeden Fall wieder zu. Also, keine 2 Minuten später, die Klappe geht wieder zu. Surprise.
Also, muss ich nochmal zurück.
Die ging ja wirklich dann auch nur zu, damit er nochmal auf Rami Malek trifft. Und
der, ja, was hat Rami Malek da überhaupt nochmal gemacht?
Ja, wie können der alle Klappe tot wieder sein? Zu.
Und der macht die Klappe wieder ja, zu. Aber ja, aber das war auch so eine Szene, die ja, sollte man sich... Das war komplett so reingesetzt.
Fand ich komplett. Die mussten sich nochmal treffen und du denkst ja so.
Genau, die mussten sich nochmal treffen.
Aber man hat das Gefühl, irgendwie, wie du eben gesagt hast, dass die teilweise schon Szenen hatten, aber das nicht gepasst hat dazwischen.
Aber die bewegen nicht, ne?
Genau, ja, die Figuren sich irgendwie so bewegen mussten, dass das irgendwie wieder funktionieren kann, dass Rami Malek und Daniel Craig jetzt da in dieser Luke kämpfen. Was irgendwie cool aussah. Also der Garten an sich fand ich eigentlich ganz coole Location, cool aber.
Wie fandet ihr den Endkampf?
Ja, was heißt denn Kampf?
Fand den Armbrecher.
Ja.
Hat funktioniert.
Der hatte Impact.
Der hatte Impact.
Genau. Impact, ja. Stimmt. Ja, Impact. Ich fand so die Quintessenz daraus mit diesem letzten DNA-Dings da, fand ich ganz nett nochmal, aber es hat halt in dem Moment nicht so reingepasst.
Die Sache ist auch, also gut, das glaube ich nicht, dass es vielleicht allen so geht, aber ich fand, da war auch schon sehr viel Foreshadowing. Also immer dieses Ding mit, ja, sie haben es jetzt so erweitert, dass es auch auf Verwandte übergeht.
Ja.
Da habe ich mir schon so.
Habe ich schon mehrmals gesehen.
Da habe ich auch schon so, jetzt hat James Bond gerade quasi Frau und Kind. Und jetzt ist genau dieses Ding, was auch auf Verwandte überspringt. Ich dachte so, schwierig.
Aber damit kommen wir ja quasi zum Finale.
Grand Finale.
Ja.
Daumen hoch oder Daumen runter? Was hätte.
Also,
nur das Grand Finale. Kriegt tatsächlich von mir den Thumbs up.
Nämlich. Für mich von mir auch. Ich hatte sogar fast ein bisschen Pipi. Ja. Auch, weil so Vater-Kind-Geschichten, die treffen mich irgendwie immer. Und das hat da für mich auch gut funktioniert. Weil er ist ja das einzige Ding, also das gefährlichste Ding für seine Tochter. Und deswegen entscheidet er, nein, ich bleib hier, weil ich will nicht meine Tochter im geringsten gefährden. Ich bleib hier und opfere mich. Und das hat für mich super funktioniert.
Vor allem, weil der Q auch sagt, it's eternal. So, ne, also zu dem Virus. So, du kannst dich entfernen, das bleibt für immer.
Genau.
Das geht niemals weg. Und ich fand es dann auch sehr gut, tatsächlich, dass auch kein Zweifel daran gelassen wird, dass es ihn wirklich erwischt. Du siehst ja quasi, wie auf ihm die Rakete einschlägt. Ja. Also, das ist wirklich gut mit Explosionen.
Ich wollte gerade sagen, die haben in diesem Film etabliert, dass er nicht durch Explosion sterben kann.
Es ist so ein sechster Teil. Da hängt er so an der Wand, die Ohren trommeln. So,
das Hemd ein bisschen mehr zerrissen. Ja.
Hat jemand die Post-Credit-Scene gesehen?
Ich nicht. Naja, das fand ich.
Sonst ist nämlich immer, jemand ist nur tot, wenn du es wirklich auch siehst. Sonst geh davon aus, dass er noch irgendwie lebt. Kennt man von Game of Thrones und alles. Aber hatte ich mir auch gedacht. Okay.
Das war wirklich final.
Er ist ja sogar auf den Turm gegangen, um zu zeigen, er springt auch nicht mehr ins Wasser am Ende, um sich zu retten. Er hat eigentlich keine Chance, sich zu retten. Ja. Er geht sogar extra auf diesen Turm oben rauf.
Er steht doch einfach nur, die Rakete schlägt wirklich auf ihm ein. Also ja.
Das ist ja sogar nicht nur eine Rakete, das ist ja wirklich ein Hagel, was da runterkommt.
Ja,
das
ist wie so ein Napalm quasi,
genau. Der
einmal von oben runterregnet.
Das ist die Cluster von
Bombs. Ja, stimmt. Oben ein bisschen so
geteilt vielleicht. Und dann ja. Aber fand ich ja insgesamt sehr solide, auch wie er nochmal mit ihr telefoniert. Fand ich funktioniert, hat mich an Blood Diamond erinnert. Ich weiß nicht, ob den wer von euch gesehen hat.
Ich hatte ihn gesehen.
Da sitzt Leonardo DiCaprio ganz am Ende da, ist am Sterben und, oh, Spoiler, telefoniert.
Kleines Spoiler.
Wie Spoiler überrascht du selber warst. Oh,
Guck mal, das ist ein Röpster, was?
Nein, aber ich muss sagen, diese ganze Endszene hat für mich sehr gut funktioniert.
Ich finde, die Leute sich, wenn sie den Podcast hören, noch so aufschreiben, oh, bleibt da jemand? So, ich schreibe das gerade auf und dann, okay, wieder durchstreichen. Gut, doch nicht.
Ich glaube, man muss uns verzeihen, wir haben mittlerweile 1 Uhr. Also
ja, sehr.
Ui, 1 Uhr schon. Das ist aber spät. Puh. Ja, das Telefonat, das
war gut, hat funktioniert.
Klappt.
War,
ne?
Auf jeden Fall. Ja. Ich fand den Abschluss auch gut. Ich fand es einen guten Abschluss für Daniel Craig als James Bond.
Genau, fand ich auch. War ich super zufrieden mit. Und hatte ich Angst, dass die nämlich, ich hatte tierisch Angst, nämlich nach dem Moment, wo man sah, dass er eigentlich nicht überlebt hat, okay. Aber sonst wäre es super üblich gewesen, dass er dann am Ende irgendwie auf der Rückbank sitzt, während die beiden da rumfahren. Das hat man bei so aus vielen Filmen.
Ah, ich bin ins Wasser gefallen bei der Explosion.
Ich fand es auch gut, sie hat ja auch dann erst ihm offenbart, dass es eigentlich seine Tochter ist und er hat halt gesagt, ja, weiß ich doch schon längst, ist natürlich. Ja. Sie sieht mir super ähnlich, es ist klar, dass es meine Tochter ist.
Ja, und Rami Malek hatte ihm das auch gesagt.
Ja, war ich. Okay.
Und irgendwann gehen die auch so zusammen ja da lang und dann sagt er, dann fragt Nomi, ihr kennt euch? Und dann sagt er, ja, das ist meine Familie.
Ja, genau. Dann sagt er
so nuschelt er so.
Voll, und, ja. Family, so richtig selber.
Okay.
Ja. Das fand ich, am Ende war ich zufrieden.
Aus Nanoroboter-Sicht wäre es besser gewesen, wenn es nicht seine Tochter wäre.
Nee, es war doch, er hat doch nicht die von sich die DNA, sondern ihr Gift von der Mutter, von Madeleine. Er hat das Gift in sich, was Madeleine tötet. Und nicht.
Aber da sie ja verwandt ist.
Genau, die Tochter. Also es macht keinen Unterschied, ob er der Vater ist oder nicht. Sondern es geht darum, dass sie die Mutter ist.
Das stimmt.
Ja. Darum geht es. Sonst wäre er auch selber gestorben durch das Gift.
Stimmt. Das ist ein richtiger Einwand.
Legit. Legit. Hört irgendwo einer mit.
Berechtigter Einwand, ja.
Wie fandet ihr das, das auf Englisch zu gucken? Hast du das auch im OV geguckt?
Nee. Ich war mit meinem Vater und da war dann.
Dann kann man doch jetzt eigentlich ganz gut vergleichen, oder?
Ich kenne ja den Vergleich nicht.
Ja, genau, aber wir können jetzt aber
mal, ich kann sagen, ich fand es.
Wir können jetzt Vergleich, meine ich.
Wir haben den Vergleich auch nicht. Also, let's go. Können wir das
mal nachher vergleichen? Oh Gott, diese Uhrzeit. Und Tobi. Lass mal nächstes Mal immer echt am Abend noch irgendwann mit dem Podcast starten. Ich fand, es war nicht schlecht, den auf Deutsch zu gucken. Also ich habe da nicht in irgendwelchen Szenen gemerkt, dass es komisch oder blöd wird.
Ja, ich fand nicht schlecht, den auf Englisch zu gucken. Denke ich, mach mal einen Deckel drauf.
Ich fand es halt ganz schön, dass es dieses Britische hatte. Ich mag dieses britische Englisch unheimlich gern. Und das hat Daniel Craig ja richtig krass in sich.
Okay, das kann gut sein, ja.
Das stimmt. Aber auch nur deswegen, sonst hätte ich den auch auf Deutsch
geguckt. Du wolltest noch ein letztes Wort sagen?
Ja, wir müssen noch eine Sache diskutieren.
Oh.
Wer wird der nächste Bond?
Ah, stimmt. Es gibt ja ganz viele, die dann in den Topf geworfen wurden. Ja, aber
dann werft doch mal einen in den Topf.
Idris Elba schmeiße ich in den Topf. Der ist schon lange im Topf
drin.
Nee, ich habe mir letztens noch einen Artikel durchgelesen, dass der immer noch Top 2 ist. Und wer jetzt wieder neu im Topf drin ist, ist der von Bridgerton.
Das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht mal, wer das ist.
Wie heißt der Duke? Der von Bridgerton?
Ja. Genau. Muss ich zum Beispiel sagen, da sehe ich viel eher Idris Elba als ihn. Da finde ich es viel mehr James Bond-Charakter.
Idris Elba mittlerweile echt schon ein Ding zu alt.
Zu alt, ja. Das ist das Ding, ja. Das kann sein.
Daniel Craig meinte jetzt auch schon, dass der jetzt eigentlich zu alt für die ganzen Szenen war. Ganz viele Stunt-Sachen wurden übernommen. Der hat sich einen Knöchel verletzt, pipapo.
Ja.
Ist also, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen.
Ja, das ist ein Punkt. Das ist ein berechtigter Punkt.
Ich habe keine Ahnung. Ich finde Tom Hardy auch nicht verkehrt und sowas. Der ist ja auch im Topf. Aber im Nachhinein denke ich mir, ist eigentlich fast schon egal. Irgendwer Gutes wird schon ausgewählt werden. Und eigentlich wird sich eh jeder erstmal super beschweren, dass der das geworden ist.
Ich denke an Richard Madden. Also Rob Stark.
Ach so.
Also der hat den gleichen Akzent. Der ist halt Schotte. Also würde aus dem. Der ist noch relativ jung. Relativ talentiert schauspielerisch und hat auch noch eine gewisse Härte und das braucht Bond auch irgendwie. Also.
Okay. Aber ich finde den gefühlt schon fast zu jung, oder habe ich den gerade so falsch im Kopf?
Ja, wahrscheinlich. Du hast es mir zu leicht gemacht.
Also ich habe ja jetzt durch, ich weiß nicht, ob das jetzt durch Daniel Craig kommt, aber wenn ich halt an Bond denke, dann denke ich halt an einen großen, muskulösen, auch stämmigen Mann. So, ne? Da, also er muss auch so einen Impact aushalten, wenn er gegen die Wand fliegt.
Wen denkst du?
Ich war auch so bei Tom Hardy so die diese Richtung.
Viele sagen noch Henry Cavill.
Ja, stimmt, der ist auch im Topf.
Das finde ich, der wäre wieder so ein richtiger Gentleman.
Gut, weil der ist zu krass aufgepumpt im Moment, finde ich. Also
ja, aber der kann ja auch wieder abbauen.
Das ist richtig.
Ja. Ich finde, er könnte dann wieder so einen richtig guten, typischen Gentleman-James Bond spielen.
Tatsächlich finde ich gerade Henry Cavill, wenn ich gerade gesichtmäßig drüber
nachdenke, am besten. Codename Anker, ne?
Ja.
Er macht das ja quasi, also.
Finde ich. Und Jean de Jardin, wenn er nicht zu alt wäre.
Tom Hiddleston wird auch noch diskutiert.
Es gibt so ein paar. Aber ich weiß nicht mal, wann sich das entscheidet. Man muss überlegen, es hat jetzt 6 Jahre gedauert, bis dieser Film vom Vorgänger rauskam.
Ich glaube, Tom Hiddleston wäre ein interessanter James Bond.
Wer ist das nochmal? Night
Manager gesagt? Loki.
Okay. Ich kann mir den gerade gar nicht so genau, also ich kann mir schon was vorstellen, aber nicht genau, wie es machen würde, aber das finde ich immer interessant, dann zu sehen.
Der wäre auf jeden Fall eher so eleganter, charmanter, glaube ich.
Ja, so. Wahrscheinlich, vielleicht so ein bisschen verschlagener, aber das denkt man jetzt halt, weil er halt Loki spielt.
Ich finde, ja,
das wäre einfach Loki. Das wäre der Twister, sogar das MCU und James Bond zusammen. Loki. In der Loki-Serie spielt er einfach James Bond.
Aber das wäre dann auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein etwas tieferer Charakter. Weil ich finde halt, der hat so sehr traurige Augen. Der kann so richtig gut dieses Traurige spielen oder dieses Tiefere.
Ja.
Aber ich denke, irgendwann wird James Bond auch so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Also nicht in dieses komplett Traurige. Aber man muss ja schon so ein bisschen weg von diesem ganz alten James Bond, wo er der Mann ist und mit allen Frauen rummacht.
Die anderen,
die Frauen sind einfach nur so hingeworfen. Ja, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, muss man halt sagen.
Da habe ich ja schon viel drüber gelesen jetzt, dass auch, also modernere Regisseure sagen, dass die alten James-Bond-Filme, so könntest du es heute halt nicht mehr drehen, weil...
Nee.
Das so...
Ja. Ich habe letztens nochmal Jagd auf Dr. No geguckt. Aber das ist halt schon Altherren-Humor teilweise.
Ja.
Das schon wohl. Würde ich sagen... Wir rappen das hier ab. Niklas, falls du das mit After Effects oder irgendwas hinbekommst, möchte ich, dass du jetzt Rauch einblendest. Und Gerrit
schickt einen Regler.
Wow. Niklas.
Okay.
Und ich hätte gerne noch hinten einen Kometen.
Granaten.
Der jetzt hier in den Tisch einschlägt.
Okay, alles klar.
Rap.